Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Schöne Ostern und viel Gesundheit wünsche ich Ihnen. Die Bundesliga macht ja weiterhin leider Pause, aber außerhalb des Platzes tut sich einiges. So zum Beispiel in Berlin. Sie kennen das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei. In Berlin heißt es jetzt, alle guten Dinge sind hoffentlich vier. Bruno Labbadia, der vierte Trainer in dieser Saison, hat unterschrieben bis 2022. Die Frage natürlich, geht es jetzt mit der Hertha endlich aufwärts? Apropos unterschreiben, die Bayern basteln auch weiter an der Zukunft. Das Urgestein Thomas Müller hat verlängert bis 2023, nachdem der Trainer ja vor ein paar Tagen auch seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert hat. Und so gehen wir es. Schauen Sie mal, ganz einfach.
Servus, liebe Fans. Ich bleibe bis 2023.
Bratzfatz nennt man das, glaube ich, an der Stelle. Also, was passiert jetzt noch mit Manuel Neuer und anderen Kollegen? Das ist die Frage beim Rekordmeister. Es gibt auch einen kleinen Lichtblick in diesen schweren Zeiten. Es darf wieder trainiert werden, wenn auch in kleinen Gruppen. Wir wollen natürlich das Ganze genau anschauen, aber auch ein wenig kritisch beleuchten, schalten. Deshalb zum Gesundheitsexperten der SPD, zu Karl Lauterbach. So, und jetzt gehen wir direkt mal nach Berlin. Unser Kollege Rasmus Godau ist vor Ort. Rasmus, guten Morgen. Ich glaube, er hört uns nicht. Kann das sein? Könnte man an der Stelle sagen.
Spricht einiges dafür.
Gut, dann versuchen wir es gleich nochmal und stellen erstmal unsere Gäste heute Morgen vor. Er hat unter Bruno Labbadia trainiert. Nee, ja doch. Und sehr erfolgreich auch Tore geschossen. Patrick Helmes. Patrick, schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Morgen.
Wie war Bruno so, ganz ehrlich jetzt?
War gut für mich. Ich habe 21 Tore geschossen, aber leider haben wir Pokalfinale verloren.
So, und dann habe ich mir mein Sport1-Team versammelt hier um mich herum. Ne, zu Ostern als erstes unser Sport1-Experte Mario Basler. Mario,
guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen.
Er ist mit dem Zug angereist, ne? Aus dem weiten Hamburg.
Reinhard Beckmann. War bemerkenswert. Ich war allein im Abteil, hatte einen ganzen Wagen für mich. Es war exklusiv. Ich ging in Klausur. Freue mich, dass ich hier bin. Moin, moin.
Freier Journalist und unser Chefkolumnist bei Sport1, Tobias Holtkamp.
Frohe Ostern. Hallo, guten Morgen.
Und unser Sport1. Unser Sport1-Experte natürlich auch. Marcel Reif. Marcel, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Alles gut?
Mensch, jetzt, wenn man hier guten Morgen jetzt heute sagt, das hört auch jemand. Ansonsten sehen wir Musik und so. Es ist ein Kammerkonzert.
Und wir wollen das Team natürlich komplett machen mit Laura. Hallo, grüß dich.
Ostern natürlich auch von meiner Seite. Ja, wir haben es eben schon gehört, also bei der Hertha geht es drunter und drüber. Und der Nächste versucht also aus der Hertha den großen Big City Club zu machen. Den wünschen sich ja alle, von dem sprechen alle in Berlin. Aber geklappt hat zuletzt ja nicht. Also Ante Čović, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, das war alles nix. Jetzt soll also Bruno Labbadia die Hertha retten. Darum dreht sich auch die Frage der Woche. Neustart in Berlin, ist Labbadia der bessere Klinsmann? Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Oder machen Sie mit, stimmen Sie ab und Liveblog unter sport1.de. Da finden Sie auch noch viele weitere spannende Sachen. Also hier zum Beispiel der Live-Blog. Ganz einfach, können Sie mitmachen, einen Klick setzen. Und einen Klick weiter sozusagen gibt es dann die Geschichte dazu. Alexander Nuri, der sagt nämlich, ich hätte Hertha gerettet. Also klicken Sie sich da mal rein und lesen sich das durch.
Danke, Laura. So, Berlin hatte ganz große Ziele angekündigt. Da war von Champions League die Rede, von der Meisterschaft. Nicht sofort, aber in Zukunft, aber mit sportlichem Erfolg. Hat es länger einfach nicht geklappt. Wir haben viel darüber gesprochen und wieder ist nur ein Thema in der Hauptstadt zugegen, nämlich der Trainerwechsel.
Es war ja auch viel zu lange viel zu ruhig. Hertha produziert endlich wieder Schlagzeilen. Der Big City Club präsentiert Trainer Nummer 4 in dieser Saison. Berlins Trainerverschleiß ist genauso hoch wie die Ansprüche. Erst Fehlgriff Čović, dann das Klinsmann-Debakel, nun ist Schluss für Notlösung Nuri. Die Corona-Pause wird zum vereinsinternen Frühjahrsputz genutzt.
Wir haben uns nun dazu entschlossen, diese Chance, die Mannschaft in den nächsten Wochen auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereiten zu können, zu nutzen und unsere Entscheidung auf der Trainerposition vorzuziehen.
Auch wenn Wunschlösung Kovac nicht wollte, Bruno Labbadia hat große Bundesliga-Erfahrung, ist stressresistent, verspricht Stabilität. Die Zeit der Berliner Trainerexperimente ist vorbei. Labbadia hat Großstadtclubs wie Hamburg oder Stuttgart vor dem Abstieg gerettet. Wolfsburg in 15 Monaten vom Abstiegskandidaten zum Europa League-Teilnehmer geformt. Genau davon träumen sie in der Hauptstadt.
Er passt mit seiner Idee von offensivem Fußball, seiner Akribie und seinem Ehrgeiz perfekt zur Hertha BSC und unseren Zielen.
In Berlin sind aller guten Dinge vier. Mit Labbadia wird Hertha endlich wieder positive Schlagzeilen schreiben.
Marcel, wir haben ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Ja, siehst super. Du da eher ein Fragezeichen?
Ja, das ist ja offenbar alles geklärt damit. Wenn die Hertha weiterhin allerdings die Millionen von Herrn Windhorst offenbar dafür verwenden will, um Trainerabfindung zu zahlen. Also irgendwann muss es dann mal sitzen, denn dieser Hieb. Bruno Labbadia hat so gut gesagt von dem Beitrag, hat eine enorme Erfahrung. Aber die Ansprüche in Berlin mit dem Geld, das jetzt da ist, sind ja andere. Und das ist ja die Krux. Du willst ein Big City Club. Dieses Eigentor müssen wir natürlich immer weiter spielen.
Obwohl ich es mehr höre. Du magst das Wort.
Aber es ist die Wahrheit.
Kann das sein?
Es ist eine Hauptstadt mit einem solchen Club. Die müssen andere Ziele haben. Allerdings müssen sie jetzt erstmal gucken, das wäre ganz schick, wenn sie die erste Liga halten würden. Weil sonst der Champions League Sieg kann erst, glaube ich, danach kommen. Ja. Es wird spannend.
Jürgen Klinsmann ist weg, aber er hat was hinterlassen. Das ist diese Begrifflichkeit, Big City Club. Also so ganz ist er nicht weg. Was mich ein bisschen wundert, ist sozusagen, was man so als Zwischenton immer hört, diese Unterschätzung, diese klammheimliche von Bruno Labbadia. Ich finde, es ist die beste Lösung. Und ich finde, er hat nicht nur in Wolfsburg bewiesen, dass er da eine Beharrlichkeit hat und auch in kurzer Zeit Dinge drehen kann. Sondern es ist ein Typ, der sich in all diesen Pausen von einem Wechsel zum nächsten also auch weitergebildet hat. Der ist wohin gefahren, hat geguckt, wie machen andere Vereine das, wie ist ein Management aufgebaut. Also ich halte das für die richtig gute Lösung.
Aha. Wir haben eben schon mal gesagt, du hast unter ihm trainiert.
Ich kann das nur bestätigen, also den Bruno als Trainer, und ich muss schon sagen, was er halt eben schafft, ist in kurzer Zeit eine Truppe zu begeistern und für sich zu gewinnen. Also er ist wie als Spieler, so war es zumindest damals. Wir haben auch jetzt noch Kontakt und ich habe manchmal auch Rat von ihm, den ich brauche als werdender Trainer. Aber ich muss schon sagen, die Struktur, die er hat, den Willen, den Ehrgeiz, der ist schon unglaublich enorm. Und ich glaube, er ist nach Favre der Trainer mit den meisten Bundesligaspielen aktuell.
Also Ehrgeiz, wir haben ja noch mit ihm gespielt, ne?
Du? Also ich habe nicht mit ihm gespielt. Nee, ich bin immer einen Schritt voraus gewesen. Also er kam
ja, so wollte ich schon sagen. Bis
heute. Ich ging von Bremen weg. Er kam nach Bremen. Ja, also ich glaube auch, dass Bruno erstmal ein guter Trainer ist. Ich glaube, der große Fehler hat ja damit begonnen, dass man Pal Dardai damals grundlos eigentlich den Vertrag nicht mehr verlängert hat. Er hat, glaube ich, einen tollen Job da gemacht. Aber zu Bruno muss man natürlich auch abwarten. Ich glaube, Bruno hat auch noch keinen Verein, jetzt mal länger wie 2 Jahre, vielleicht liege ich da auch ein bisschen verkehrt, ich glaube, 2 Jahre hat er auch noch keinen Verein überstanden.
Er hat ja auch mal dieses Retter-Image gehabt.
Ja.
Hat er eigentlich immer noch, ne?
Klar, und das muss er ja jetzt wieder beweisen, Thomas. Er ist ja jetzt wieder in der Situation, dass er erstmal, so wie es Marcel gerade gesagt hat, er muss ja die Hertha erstmal in der ersten Liga halten. Und das ist, glaube ich, auch erstmal eine Aufgabe, die muss er auch erstmal bewältigen.
Ist er der Richtige?
Also ich glaube, Sie haben ja schon ganz ordentliches Polster. Klar, die Saison wird in irgendeiner Form, wenn es denn weitergeht, darüber sprechen wir später ja noch, die wird in irgendeiner Form auch neu gestartet. So, trotzdem hast du, glaube ich, 5 oder 6 Punkte, hat die Hertha, meine ich, Vorsprung. Deswegen bin ich auch bei Alex Nuri, der in meinen Augen alles andere als einen schlechten Job da gemacht hat. Ne? Also, der hat auch aus seinen 4 Spielen, meine ich, einmal nur verloren, ne? Ein Sieg, 2 Unentschieden. So, das ist eine sehr anständige Ausbeute. Ne? Ich halte ihn da jetzt überhaupt gar nicht für den Mann, unter dem alles zu Bruch gegangen wäre. Klar, bietet sich da jetzt die Möglichkeit, aus Hertha-Sicht da was vorzuziehen, was eigentlich für den Sommer gedacht war, wenn man jetzt wieder so eine Form von Vorbereitung hat. Bruno Labbadia ist eine Mischung aus echt viel Erfahrung mittlerweile. Ne? Also der gibt ja kaum einen Bundesliga-Verein, bei dem er nicht schon entweder als Spieler oder Trainer unter Vertrag stand. Trotzdem so ein ewig junger Wilder, glaube ich. Ne? Also durch sein Temperament, durch die Fähigkeit, eine Mannschaft sofort hinter sich zu bringen, auch immer wieder sich andere Sachen einfallen zu lassen. Das ist, was ich gehört habe von Spielern, die unter ihm trainiert haben. Ne? Also ist echt sehr, sehr kreativ, auch in Sachen Motivation. Hat auch schon, keine Ahnung, in leeren Stadien trainieren lassen, wo er Publikum und Fan Sänge über die Lautsprecher hat einspielen lassen, um eine gewisse Atmosphäre zu imitieren quasi, die dann am Wochenende stattfindet. Also Das kann gut passen. Big City Club begleitet den Verein jetzt ganz sicher die nächste Zeit. Vielleicht ist Bruno der Richtige, nur irgendwie wird es langsam zu einer Lotterie bei Hertha. Ne?
Es geht ja auch darum, versetz dich mal in die Spieler rein. Also was sind wir jetzt? Also wir müssen gucken, dass wir erste Liga halten, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 Trainer verschlissen. Wir sollen aber doch Big City Club werden. Die wissen ja auch, die lesen ja auch Zeitung, Herr Windhorst, welche Möglichkeiten sich jetzt erschließen. Und das wird ganz wichtig sein, dass Labbadia einen ganz klaren Kurs auch fährt. Auch zum Management. Wer immer da das Sagen hat, das muss ich auch erst nochmal richtig klären. Und der Investor oder Michael Preetz oder wer hat wann den Hut auf?
Reden wir gleich noch
was
drüber,
nie Ruhe, gut genau. Ist, wenn im Umfeld die Dinge unklar sind. Mhm. Und in die Mannschaft rein. Der Kader ist ja auch noch nicht fertig. Da sollen ja einige gehen, einige kommen. Was sind wir? Und das sehe ich nur die Gefahr, wenn die Saison weitergespielt wird, dass die Mannschaft irgendwann mal nicht mehr weiß, wo der Fokus ist. Und dann hast du da unten die Düsseldorfs und Paderborns, die sehr wohl wissen, um was es geht. Und hier bist du plötzlich und jetzt wieder Big City Club oder sonst irgendwas. Aber du musst nächste Woche halt 3 Punkte holen. Wenn nicht, kriegst du Treibsand.
Wir könnten eigentlich jedes Mal, wenn Big City Club...
Ich wollte fragen, ab wann wird
Big City Club zusammen? Nein, dafür zahle ich nicht.
Aber ist ja auch nicht von euch.
Ne? Aber ich glaube, dass man trotzdem bei Bruno einfällig machen darf. Also wir reden davon, dass er Traditionsvereine wie Stuttgart oder Hamburg gerettet hat. Das stimmt. Aber nochmal, wir waren mit Leverkusen im Pokalfinale, wir waren mit Stuttgart im Pokalfinale, wir waren mit Hamburg im Halbfinale Europa League. Er hat mit Wolfsburg die Qualifikation. Ja. Also nochmal, die Erfolge, die er hat, sind jetzt nicht viel schlechter, dass er erreicht hat im Abstiegskampf. Ich glaube, die Mischung ist gut von ihm. Mhm. Und ich bin halt gespannt, wie es dann ist, wenn er was halt nachhaltig aufbauen muss. Und das ist halt eben jetzt gefragt.
Und aber das kann er jetzt ja beweisen.
Und was, in welchen Zeiträumen, in welchen Schritten? Oder muss das morgen so weit sein? In Berlin ist man ja auch relativ zügig dann mit Berliner Schnauze unterwegs. Das alles hinzukriegen, zu moderieren. Er hat durchaus auch auf seinen Stationen allerdings dann irgendwann auch mal Probleme gehabt mit den führenden Figuren. Das sollte man nicht vergessen. Ich maß mir nicht an, das zu beurteilen, weil ich nicht dabei war. Aber wenn bei Streitigkeiten, so jetzt zahle ich, gehören eigentlich immer 2
dazu. 2 dazu, wolltest du sagen.
Oder 3.
Ja, ich wollte dich ausreden lassen.
Hamburg manchmal sogar 3.
Ja.
Und es gibt ja noch 4, oder wie
es gibt natürlich einen Punkt dazu, das ist dieses komplexe Unternehmen Hertha BSC. Ich versuche nochmal so einen Gedanken, den Marcel gerade gesagt hat, mal ein bisschen weiterzuführen, denn Michael Preetz und alles noch, was da zusätzlich in der Führung steckt, das ist nicht so einfach. Da ist eine Gruppendynamik unterwegs, die so delikat ist bei Hertha BSC, die so sensibel ist. Das Gute ist, dass Bruno sich entschlossen hat, seine ganze Gang mitzubringen. Also er kommt ja nicht allein. Da sind noch 3 andere mit dabei. Das ist wahnsinnig wichtig. Dann liegt ein anderer Druck auf dem Verein. Da ist der Investor Lars Windhorst mit seinem Berater Andreas Fritzenkötter. Die waren erstmal alle beide so besoffen vor Glück, als Jürgen Klinsmann da war und als er auch noch Trainer war. Es sind aber Investoren, es sind keine, die irgendwie einen Fußballinstinkt haben, die genau wissen, wie was funktioniert. So, aber die werden jetzt weiter gucken, was machen die mit meinen 80 Millionen, die ich da rein tue. Und da ist also eine zusätzliche Drucklage da und das kommt jetzt drauf an, wie Bruno Labbadia das gut managt, aushält, wie tiefenentspannt er mit der Situation umgeht. Er braucht eine autonome Einheit und dass er da irgendwie weiß, was er will.
Aber du traust ihm das doch zu, oder?
Ich traue ihm das zu, weil der hat dazugelernt. Das ist ein anderer Bruno Labbadia als vor 10 Jahren.
Ja. Also okay, was glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass Bruno die Voraussetzung mitbringt. Er hat natürlich eine Menge Erfahrung. Ich glaube, 10 Vereine hat er jetzt mittlerweile in der Bundesliga schon trainiert. Kennt Abstiegskampf, er kennt so ziemlich alles in der Bundesliga. Aber ich glaube auch das, was Reinhold sagt, ich glaube auch, dass jetzt langsam Michael Preetz ein bisschen Druck bekommt. Ne? Ich meine, in einer Saison 4 Trainer zu verschleißen, das spricht nicht auch nur unbedingt gerade für
einen. Wir haben erst 25 Spiele, darfst du noch nicht vergessen. Ja. Also wir haben ja noch nicht mal, ja. Die Saison ist ja gut, jetzt leider noch nicht zu Ende.
Wir gehen mal davon aus, dass Bruno auf jeden Fall die Saison zu Ende machen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dann auch irgendwann mal langsam über einen Manager drüber nachgedacht wird. Ne? Man hat das vor Jahren ja mit Dieter Hoeneß ja auch mal gehabt. Ne? Hat ja auch,
der auch lange da war übrigens.
Lange da war, sehr viel Geld verbrannt hat auch in dem einen oder anderen Jahr und nichts dabei rausgekommen ist. Und so ist ja bei Michael jetzt, nehmen wir diese Saison, wie gesagt, der 4. Trainer. Die letzten Jahre waren auch nicht besonders erfolgreich. Man hat da auch andere Ziele gehabt. Ich glaube, das könnte auch mal das nächste Problem werden in Berlin.
Wobei Michael Preetz nicht derjenige war, der sich von Klinsmann trennen wollte. So, ne? Und damit dann auch Nuri ist dann auch eine Personalie erst geworden, die daraus entstanden ist. Insofern hat er die Zahl 4 da jetzt auch nicht so komplett zu beantworten.
Drei.
Da könnte man jetzt tiefer eintauchen. So, aber ich glaube, er sitzt da relativ fest im Sattel. Er hat den Präsidenten auf seiner Seite. Das können wir vielleicht...
Lass uns einen echten Hertha-Kenner mal dazu nehmen.
Der kennt jetzt
sprechen. Axel Kruse. Axel, hey. Moin.
Ausgetauscht. Ja, Lennart, moin.
Wo treibst du dich rum?
Ich sitze mit meinem Fahrradpartner noch vor unseren Fahrrädern und warten, dass ich endlich die Schalte zu Ende mache, ich endlich durchs Brandenburger Land fahren kann.
Ja, Zeit hast du ja genug. Also daran wird es ja wohl nicht scheitern, denke ich mal, an der Stelle. Was sagst du zur Personalie, Bruno Labbadia?
Ja, Bruno ist ein erfahrener, erfolgreicher Trainer, war ja nicht so viel erfolgreicher auf dem Markt und ich finde die Personalie top. Auch vom Zeitpunkt her muss man natürlich jetzt machen. Er hat das, glaube ich, auch so verkündet, dass man sagt, es ist eine vorgezogene Sommerpause jetzt. Wahrscheinlich wird es keine Sommerpause mehr richtig geben. Und in der Situation, in der man sich befindet, ist ja, man hat zwar 6 Punkte Vorsprung, aber es ist eine gefährliche Situation, wenn es dann wieder losgeht. Wahrscheinlich wird es so ein Schnellrun geben dann. Also ich glaube nicht, dass wir Anfang Mai wieder spielen, sondern eher Ende Mai. Und dann wird wahrscheinlich alle 3 Tage wird es dann ein Spiel geben. Und da brauchst du einen erfahrenen, guten Trainer. Und den hat Hertha jetzt. Also ich schlafe ruhiger hin.
Hast du schon mal erlebt, dass in Berlin 4 Trainer in einer Saison arbeiten durften?
Ja, ihr habt es ja gerade richtig gesagt, außer Marsch. Am Ende ist ja so, ich meine, klar, man kann natürlich sagen, Ante Kovic hat nicht funktioniert, dann gab es Jürgen Klinsmann und ich meine, die Situation kennen wir ja, selten erlebt oder wahrscheinlich noch nie erlebt, dass der wurde ja nicht gefeuert, der ist ja einfach nochmal nach Hause gegangen und dass man dann im Nachhinein oder dass man dann den Co-Trainer übernimmt, weil der Cheftrainer einfach auch nach Hause geht oder in den Sack haut, das ist ja dann auch normal. Also jetzt das rein so als 4 Trainer zu sehen, so ungefähr, Michael Preetz hat jetzt 4 Trainer verpflichtet, am Ende nicht. Das war eine außergewöhnliche Situation mit Jürgen Klinsmann. Ich glaube, alle da in der Runde haben sowas noch nicht erlebt, dass ein Trainer mal so überlegen, dass er nach Hause geht. Man kann schon sagen, die Saison ist etwas schwierig verlaufen, aber ist am Ende so und wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir jetzt einen erfahrenen guten Trainer haben.
Schwierig verlaufen, hast du nett formuliert, wenn wir eben von den Zielen gesprochen haben, die anvisiert werden. Warum hat man Alexander Nuri das nicht mehr zugetraut? Was glaubst du? So viele Spiele hat er nicht gehabt.
Ja, ich glaube eben, was ich gerade gesagt habe. Das Problem ist einfach, man wird keine Gelegenheit mehr haben zu reagieren. Wie gesagt, ich glaube am Ende, dass man frühestens Ende Mai spielt. Und wie gesagt, da braucht man erfahrene Trainer in dieser Situation. Das hat ja noch nie einer so erlebt, dass man dann in 4 Wochen 9 Spiele abreißt. Mhm. Und dann eben kommt dazu, ich glaube, danach wird es vielleicht 2-3 Wochen Pause geben. Und dann geht es schon weiter. Also es wird keine richtige Sommerpause geben. Und deswegen glaube ich, hat mich halt plötzlich, okay, ich muss jetzt einen Trainer haben für die nächsten 1,5 Jahre zumindest. Und das hat er gemacht. Da waren 2 auf dem Plan, Niko Kovac und Bruno Labbadia. Niko wollte nicht sofort einsteigen. Und dann blieb Bruno. Ich glaube, es ist wie gesagt, nach wie vor, das ist eine Top-Lösung, wenn man mal Brunos Vita anschaut. Überall, wo er war erfolgreich. Also von daher glaube ich, dass es eine gute Lösung ist. Mhm.
Frau Petek, nochmal, ist es der richtige Zeitpunkt auch für dich? Axel hat es ja angedeutet, ne? Man weiß ja nicht, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Ne? Kann ja sein, dass man dann viele Spiele auf einmal machen muss, in einer Woche auch, und dann kann man nicht mehr reagieren.
Ich glaube, dass der Zeitpunkt einfach jetzt gut gewählt ist mit Bruno, mit der Personalie, weil du jetzt einfach weißt, er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, die Truppe kennenzulernen, er kann viele Einzelgespräche führen, kann die Jungs ganz anders kennenlernen, als direkt, dass dieser Leistungsdruck 3 Tage später kommt. Und wie schon gesagt, die Konstellationen von beiden sind super interessant. Hertha will ganz groß denken, Bruno ist unfassbar ehrgeizig und möchte das auch, aber er lebt das im Hier und Jetzt. Das heißt, er arbeitet erstmal daran. Das würde sein Spielen auch vermitteln, glaube ich.
Das andere, ja, man muss ja auch mal eins sehen, die Jungs hatten jetzt fast 3 Wochen Pause. Und jetzt geht's weiter, wie gesagt, wie so eine Sommerpause. Und jetzt steht der alte Trainer nochmal da. Man weiß nicht so genau. Man hat ja auch immer, oder man weiß ja auch innerhalb des Teams, hat es ja auch Kritiker gegeben für Nuri. Und ich finde, dann ist das natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt. Wie gesagt, du kommst aus der erzwungenen Sommerpause, um dann den neuen Trainer da hinzustellen. Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn dann die Saison weitergeht und dann nochmal zu reagieren, frage ich mich, wie das funktionieren soll. Also deswegen, glaube ich, ist der Zeitpunkt.
Axel,
Bruno hat eine ganze Menge Zeit.
Wer waren die Kritiker?
Da zu lösen. Bitte?
Wer waren die Kritiker?
Ja, innerhalb der Mannschaft ist doch ganz klar. Ich meine, Jürgen Klinsmann, alle haben die Klinsmann-Papers gelesen und da gehen natürlich Spieler auch davon aus, dass der Co-Trainer da involviert ist. Nuri hat es, finde ich, sehr klar, gut gemacht. Er hat sich auch von Jürgen Klinsmann ganz klar distanziert, auch von diesen Klinsmann Papers. Aber trotzdem ist er ein Misstrauen da. Ich meine, wir waren alle Spieler. Wir wissen doch, wenn dann einmal der Co-Trainer immer noch dasteht, dem vertraut man dann natürlich erstmal nicht. Und also musste Nuri natürlich auch eine ganze Menge Arbeit leisten, um sich das Vertrauen der Spieler zu erarbeiten. Aber dass der eine oder andere weiterhin misstrauisch ist, ist klar.
Hätte man aber wissen können, ne, Mario? Das ist immer schwierig dann, ne?
Ja, natürlich weiß man das, aber ich meine, es wusste ja auch keiner, dass Jürgen auf einmal so über Nacht den Abflug machte und lässt einen kompletten Verein im Dunkeln stehen. Und natürlich muss man dann reagieren. Und die kurzfristige Lösung ist ja klar, das ist dann erstmal der Co-Trainer, weil du zauberst ja nicht über Nacht mal einen Trainer aus dem Hut. Und deswegen war es für den Verein, ja, ich zahle gleich,
aus dem Hut zaubern,
sieht man erstmal diese Option, die man dann hat. Ich meine, Nuri hat ja schon auch in Bremen die Mannschaft trainiert. Aber dann, klar, hat man natürlich auch die Spieler, das hat man ja bei Bayern auch gehabt. Die Spieler waren dann auch unzufrieden und haben sich dann vielleicht irgendwo beschwert. Das ist ja wahrscheinlich so modern, ne? Wenn ein paar Spieler jetzt mal nicht spielen, dann rennen sie zum Vorstand, rennen sie zum Präsidium und sagen, och, ich spiele wieder nicht, ich möchte vielleicht den Verein wechseln. Und dann reagiert man, weil der Trainer natürlich auch immer ganz alleine da steht. Und das kotzt mich mittlerweile an, dass die Jammerei der Spieler, wenn sie mal nicht spielen, es gibt ja Gründe, warum sie nicht spielen, sollen sie ihren Arsch bewegen. Und dann spielen sie vielleicht auch mal wieder. Es gibt ja Gründe, warum ein Trainer die Spieler nicht aufstellt. Und das Rumgeheule, ich kann das alles nicht mehr hören in der Bundesliga. Tut mir leid.
Gut, und Mario, und in dem Fall gebe ich dir sogar recht. Nur bei Hertha war es natürlich eine völlig andere Situation. Da steht dann in den Zeitungen, wie gesagt, in den Klinsmann-Papers, dass der ein oder andere Spieler hat keinen Mehrwert mehr und der kann nichts und so. Das ist ja noch nie da gewesen. Sowas war ja noch nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sowas in der Bundesliga mal war, dass sowas mal aufgetaucht ist über Spieler, dann wo über Spieler geurteilt wurde in den Medien.
Aber
das ist noch eine andere Dimension, glaube ich.
Ja, man weiß aber natürlich auch, dass Jürgen Klinsmann, also wenn der was sagt, dann fragt er keinen anderen. Der ist ja ein Eigenbrötler, ne? Der macht ja sowieso das, was er will, weil er ist ja der Gott auf dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass Nuri damit eingeweiht war in diesen Interviews, was er gegeben hat, ob die Spieler mehr. Ich glaube, das war eher Nuri, war das vielleicht mehr peinlich. Aber Jürgen ist ja.
Ich glaube das auch. Das glaube ich auch.
Und die
Spieler wussten das natürlich nicht. Ist ja klar.
Und deswegen glaube ich einfach, ich weiß gar nicht, ob man nettes Vertrauen oder dass die Spieler kein Vertrauen zu Nuri gehabt haben. Ich glaube einfach, dass alle vielleicht irgendwo ein Stück weit enttäuscht waren. Ich meine, wenn du liest, der hat keinen Mehrwert. Ich meine, klar, Jürgen Klinsmann war ja auch ist kein Supertrainer, hat ja auch nicht super erfolgreich gearbeitet. Ich meine, bei Bayern, Uli Hoeneß hat es ja damals richtig gesagt, ne, das war sein größter Fehler. Ich hoffe nur, dass jetzt alle in der deutschen Bundesliga, dass die alle daraus gelernt haben, dass der nie mehr nach Deutschland kommt und irgendwo einen Verein trainiert.
So. Stellst dir aber schöne Forderungen aus.
Zur Zeit ist es ja relativ schwer, nach Deutschland einzureisen.
Ja, aber dann irgendwann einmal. Aber der darf noch nicht mal bei uns einen Amateurverein mehr trainieren.
Nein, aber die Problematik war ja nicht, dass die Mannschaft kein Vertrauen zu Nuri hat, sondern die handelnden Personen, die Führung hat. In dem Moment, als Nuri installiert wurde, weil Klinsmann weg war, hat man gesagt, der macht das jetzt bis Saisonende und dann ist Schluss. Genau. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz als zum Beispiel als die Bayern, als mit Flick.
Mit
das ist ja eine völlig andere. Hier gucken wir mal, der soll uns ein bisschen Zeit geben und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber hier war ja eindeutig klar, pass auf, der macht die Spiele bis zum Schluss und dann ist Feierabend. Wir könnten die Diskussion auch völlig umdrehen und wir hätten sie sicher auch umgedreht in normalen Zeiten. Lame Duck. Ja? Also jetzt haben sie einen Trainer, der soll jetzt Abstiegskampf mit ihnen machen und von dem wissen sie aber, dass er längst weg ist in 3 Wochen. Plus noch die Dinge, die aus den Klinsmann-Papers rauskommen. Also das lässt sich so und so drehen. Ich denke auch, wenn man einen wenn man einen den nächsten Schritt machen will und man sagt, pass auf, Kovac macht es nicht, aus welchen Gründen auch immer, Labbadia ist da auf dem Markt, wie das so hässlich heißt, und wir wollen mit ihm was machen, dann ist glaube ich, der Punkt jetzt, richtig, es jetzt genau zu tun, richtig.
Axel, außerdem ist das ja schon irgendwie vor ein paar Wochen entstanden. Also die Entscheidung, dass sie jetzt vollzogen ist, die liegt ja, glaube ich, ein bisschen länger zurück, es so zu wollen. Nuri ist gar nicht in Berlin, lebt zu Hause in Weihe, kleiner Ort in der Nähe von Bremen, schicker Ort und ist da lange nicht
mehr. Schicker Ort ist auch gut.
Ja, ich kenne ihn, kenne diesen Ort.
Ist deine Gegend.
Ja, es ist Nähe meines Geburtsortes. Ja, ja. So, ist in Weihe. Also kann er sich wohlfühlen, also nicht mehr Berlin gesehen worden, hat noch nicht mal irgendwie, glaube ich, großes Videotraining veranstaltet. Die Entscheidung ist also schon vor 2-3 Wochen getroffen worden, nur die Absprache dann, Bruno tatsächlich unter Vertrag zu kriegen, ist dann jetzt erst vollzogen. Ich glaube auch, dass da mit der Ranking-Geschichte, was du eben gesagt hast, Axel, es ist da was zurückgeblieben. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Diese Einschätzungen, die ja zum Teil diffamierend waren für die Spieler. Da kann Nuri sagen, okay, ich habe damit nichts zu tun, aber gehörte zum Trainerteam von Klinsmann einfach dazu. Und das macht es schwer, dann wirklich eine selbstständige Karriere als Trainer noch bei Hertha BSC zu haben.
Axel, wird es jetzt ruhiger in Berlin und auch sportlich mal wieder ein bisschen erfolgreicher?
Ich hoffe es, erst meins, und das war ja gerade richtig. Vor 3 Wochen hatten wir noch eine ganz andere Situation. Da konnte man von Woche zu Woche schauen, wie präsentiert sich die Mannschaft, wie sind die Ergebnisse. Das kann man jetzt nicht mehr. Jetzt, wie gesagt, gibt es einen Schnellrun und deswegen musste man da eine Entscheidung fällen. Nochmal, ich finde es trotzdem großartig, wie Nuri das dann übernommen hat und versucht hat, das Beste rauszuholen. Also da bin ich dankbar, wie er das gemacht hat, aber es war dann klar, irgendwann er hat einen Vertrag bis Ende Mai und dass es über die Saison hinaus nicht funktionieren wird, das war auch klar, das wusste er und deswegen hat man jetzt die Entscheidung getroffen. Ich glaube, jetzt mit der Entscheidung, man hat einen guten Kader, finde ich. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Geld da, um nochmal zu investieren. Es laufen übrigens 9 Verträge aus, also sind 9 Planstellen frei. Da kann man auch noch den einen oder anderen guten Transfer machen. Ich glaube sogar, in der jetzigen Situation, in der sich die gesamte oder die, allgemein der gesamte Fußball befindet, kann man, glaube ich, vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen. Und mit einem erfahrenen Trainer wie mit Bruno, glaube ich, könnte man die Ziele, die man hat, internationaler Fußball, auf jeden Fall leichter erreichen als vorher.
Axel, dann vielen Dank für deine Zeit. Sieh zu, dass du aufs Fahrrad kommst.
Weißt du, Herr Helmes, ich wollte dir das mal eins sagen. Ich fahre nur deswegen Fahrrad. Das letzte Mal, wo ich bei dir zu Gast war, hast du gesagt, ich hätte eine Plauze. Und seitdem fahre ich Fahrrad. Aber dass, wenn ich das nächste Mal zu Gast bin, dass ich dann sagen kann, guck mal hier mein Sixpack.
Ja, wenn du mit dem Fahrrad von Berlin hier hinfährst, ist alles gut. Dann werden wir das hinkriegen.
Als Fahrradfahrer kriegt man also ein Sixpack.
Ich fahre auch Fahrrad und bringt nichts.
Pass auf dich auf, bleib gesund,
das alles Fahrrad gut. Ich möchte sehen, dass ein Sixpack verabreicht.
Haut rein. Tschüss. So, wir reden natürlich gleich noch weiter über den Big City Club. Und bei den Bayern tut sich auch eine Menge. Erst hat Hansi Flick verlängert und jetzt eben auch Thomas Müller. Wir haben letzte Woche schon gesagt, eigentlich nur reine Formsache. Und es ging dann auch wirklich ganz, ganz schnell, was das bedeutet für den Rekordmeister, für die Mannschaft. Dazu sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und machen weiter mit dem Big City Club. Kurzfristig hat Hertha mit der Labbadia-Verpflichtung also Fakten geschaffen. Aber der neue Chefcoach und der ganze Club, die haben eine knifflige Aufgabe zu lösen.
Eigentlich sind ja alle Voraussetzungen da. Traditionsverein, genug Geld, große Ambitionen, talentierte Spieler. Aber viel zu selten passt bei Hertha ein Teil zum anderen. Berlin braucht einen Superpuzzler. Fast eine Viertelmilliarde hat Lars Windhorst in den Verein investiert.
Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
Mit Klinsmann ist dieser Big City-Größenwahn erst einmal gescheitert. Doch in so kleinen Episoden denkt Windhorst gar nicht.
Wir gehen fest davon aus, dass wir hier in jedem Fall weit über 10 Jahre engagiert bleiben. Das kann auch 20, 30 Jahre sein.
Im Winter hat Berlin fast 80 Millionen für neue Spiele ausgegeben.
Das Ziel fürs nächste Jahr, aus meiner Sicht, ist auch ganz klar. Das ist Europa.
Eine Herkulesaufgabe, die einzelnen Erfolgsfaktoren zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Denn so ein kompliziertes Puzzle erfordert Geduld.
Der Konflikt mit den ehrgeizigen kurzfristigen Zielen scheint unausweichlich. Weiter Stückwerk oder endlich ein Gesamtkunstwerk? Wird Hertha BSC nun endlich zum Big City Club?
Das fragen wir unseren Kollegen in Berlin, Rasmus Godau. Jetzt ist er, glaube ich, uns live zugeschaltet und du hörst uns auch endlich, oder?
Guten Morgen, ja, ich höre euch und bin jetzt live dabei.
Wie ist die Personalie Bruno Labbadia in Berlin aufgenommen worden?
Nüchtern, aber das soll überhaupt nicht negativ klingen, denn mit Bruno Labbadia bekommt man hier die volle Packung Bundesliga-Erfahrung nach Berlin und das weiß man auch. Der Zeitpunkt, ihr habt es schon angesprochen, den halte ich auch für richtig, weil einfach klar war, dass Alexander Nuri über den Sommer hinaus nicht bleiben darf. Und Bruno Labbadia, das ist ein richtig ambitionierter Trainer und bei dem haben sich auch so ein bisschen die Ziele verschoben. Er möchte nicht mehr der Retter sein. Deshalb hat er auch zum Beispiel auch dem ersten FC Köln im Laufe der Saison abgesagt, sondern er möchte nach Europa, er möchte zu einem Verein, der dieses klare Ziel hat und das hat Hertha BSC nun mal. Mhm.
Bruno Labbadia hat jetzt auch relativ lange, na, was heißt lange nicht, ne? Wann war er zuletzt in Wolfsburg? Wie lange ist es her? Ist nicht so lange her, aber ich hatte immer das Gefühl, er wollte nach England gerne gehen. Hat wohl nicht so funktioniert, logischerweise jetzt auch aufgrund der ganzen Krise. War es dann logisch für dich, dass Hertha auch auf ihn kommen musste?
Also es gab schon länger Kontakt zu Bruno Labbadia, also bereits schon vorher, vor dieser Saison, nachdem er in Wolfsburg aufgehört hat. Man hat sich dann aber für die interne Lösung entschieden, für die Hertha-DNA, Ante Čović. Und klar wollte Bruno Labbadia, das hat er auch schon mal in Gesprächen mit mir gesagt, gerne nach England, hat auch eine Zeit lang bei Jürgen Klopp ein bisschen über die Schulter geguckt. Aber er sagt halt auch immer wieder, die Bundesliga, die reizt ihn so sehr. Er ist ein Kind der Bundesliga. Und von daher war dieser Schritt für mich eigentlich nachvollziehbar für ihn. Aber wichtig war für ihn ganz klar, es muss ein Verein her, der große Ambitionen hat.
Wir haben eben auch schon so andeutungsweise über Michael Preetze gesprochen. Das ist jetzt der vierte Trainer. Man will ja nicht gleich von der letzten Patrone sprechen, aber die vorletzte war das auf jeden Fall, oder?
Ja, davon ist auszugehen, zumal Michael Preetze ja auch einen recht schweren Stand aufgrund dieser vielen Personalentscheidungen bei den Fans hat. Und da darf man auch gespannt sein, wie sie Bruno Labbadia empfangen. In Wolfsburg war das nicht so positiv. Am Ende ist er allerdings als Held gegangen. Also diese Patrone, die sollte schon sitzen seitens Michael Preetze. Aber, und das muss man halt auch nochmal erwähnen, für diesen doch sehr, sehr peinlichen und unrühmlichen Abgang von Jürgen Klinsmann, da kann er herzlich wenig dafür.
Glaubst du, dass das Duo Preetze Labbadia dafür sorgen kann, dass die Ziele vom Investor dann auch befriedigt werden?
Zumindest hat Bruno Labbadia das in Wolfsburg bewiesen, dass er eine Mannschaft stabilisieren kann und dann in der nächsten Saison nach Europa führen kann. Also als unmöglich würde ich es nicht bezeichnen, zumal bereits im Winter ordentlich Geld investiert wurde und Bruno Labbadia sicherlich auch seine Ideen für den Sommer hat und auch Lars Windhorst ja bereit erklärt hat, nochmal Geld nachzulegen. Also von daher denke ich schon, dass das ein absolutes Erfolgsduo hier in Berlin werden könnte. Mhm.
Marcel, wie realistisch ist das für dich? Vor allen Dingen soll er schnell gehen jetzt, ne? Ganz schnell Europa.
Naja, du hast eben gesagt, das Duo Preetze und Labbadia.
Muss erstmal ein Duo
wenn
werden,
das, oder was? Wenn das dieses Duo ist und das die entscheidenden Personen sind und da niemand mehr dazwischen redet, na herzlichen Glückwunsch. Dann wäre es ja gut. Also in diesen unsäglichen Klinsmann-Papers, nicht alles ist ja da erfunden. Also dass der Präsident Gegenbauer sehr nah an der Mannschaft ist, dass andere Strömungen sind und das ist ein Preetzmann, das ist nicht ein Preetzmann, der ist für Preetzmann. So, da sind ja sehr viele Strömungen in diesem Club. Plus jetzt kommt ein Investor von außen. Also ich hoffe nicht, dass wir heute hier 50+1 nochmal diskutieren. Aber das ist ja jemand, der richtig Geld reintut. Der macht das ja nicht, weil er zu viel davon hat, sondern weil er ein klares Ziel hat. Wenn das nicht an einem Strang alles zieht, dann kann das nicht gelingen. Und Bruno Labbadia ist einer, der sich ungern reinreden lässt. Den Eindruck habe ich aus seinen vielen Stationen.
Was ja auch in dem Fall richtig ist.
Um Völlig
auf Kurs zu bringen, Marcel.
Anders geht's nicht.
Du kennst
musst du heutzutage
bei einem Präses wie Gegenbauer. Bei der Rolle, die Michael Preetz seit Jahren in diesem Verein spielt. Jetzt hast du noch Lars Windhorst auch noch dabei, der wöchentlich seine Forderungen stellen wird. Da gibt es ein Telefonat und wenn ich Lars Windhorst, dann ist es Andreas Fritzenkötter, sein Assistent, der anruft bei Hertha BSC und Forderungen stellt. Du hast also schon mal drei Ebenen. Wir wissen vom Präsidenten Gegenbauer, dass er dann auch einer ist, der gern gesehen und gehört werden will. Der hat auch eine gewisse Eitelkeit, die er irgendwie auch mal bestätigt haben will. So, und das ist in dem Verein nicht einfach. Das ist das Riesenproblem. Michael Preetz, Mario, du hast es angesprochen, der will auf der Bank sitzen. Der will sich auch mit als Manager, der auch ein bisschen Trainer ist, verstehen und gesehen werden, ja.
Also das heißt, die müssen sich alle ein bisschen zurücknehmen,
Reinhold? Das ist sozusagen die delikate Seite von Hertha BSC, deshalb eine richtige Entscheidung. Ich habe ja eben von der Gruppendynamik gesprochen, dass Bruno da mit seiner Gang erstmal eingeritten ist. Halte ich für wichtig.
Das würde mich in der Tat mal interessieren. Berlin ist ja, glaube ich, noch geschaltet.
Ja, Rasmus ist noch da, klar.
Dass die da jetzt, ich glaube, zu viert, ich glaube, er bringt drei Leute mit, meine ich. Bruno Labbadia, war das direkt klar und durchsetzbar? Oder, weil da geht der Hertha schon einen ganz schönen Schritt dann auf ihn auch zu und auf das System Labbadia, das sie zulassen. Ne?
Ja, aber das ist für Bruno Labbadia klar. Der hat seine klaren Vorstellungen und auch sein klares Team. Reinhold kennt ihn ja auch aus Hamburg. Also ohne Eddie Söser sieht man Bruno Labbadia nicht auf dieser Fußballbühne. Von daher war das klar, dass er dort sein Team mitbringen wird. Und das sind auch klare Forderungen von ihm. Und vielleicht auch noch eine kleine Note in Sachen Investor. Bruno Labbadia, der kennt sich zumindest aus Hamburger Zeiten sehr, sehr gut mit Investoren aus. Auch mit Investoren, die gerne was zu sagen haben. Also auch da hat er bereits ein dickes Fell.
Laura, ich gehe mal kurz zu dir rüber. Was sagen denn unsere Zuschauer?
Das ist sehr eindeutig, das Ergebnis. Also wir fragen Sie ja in der Frage der Woche, Neustadt in Berlin, ist Labbadia der bessere Klinsmann? Und 83% von Ihnen zu Hause sagen, ja, das ist genau der Fall. Also die Hertha hat genau richtig gehandelt. Wenn man sich dann so im Netz ein bisschen umschaut, ja, da gibt es eben immer zwei Meinungen, sind wir auch froh drüber. Also hier endlich mal ein erfahrener und gestandener Trainer. Anderer sieht das anders. Bei Hertha holt man Trainer wie Klinsmann und Labbadia und entlässt Leute wie Paul Dardai. Eigentlich kann man den Laden dicht machen. Also ein Trainer, der vor den Vieren eben aktiv war, gefühlt schon ganz lange her ist es aber noch gar nicht, wenn man nochmal zurückblickt auf die vergangene Spielzeit. Also da sieht man schon das relativ eindeutig alles. Wir haben Sie ja auch zu Hause gefragt. Wir sind gespannt, wie Ihre Meinung zu Hause war. Sie haben uns nämlich angerufen. Bitte schön.
Also ich finde, das ist eine gute Entscheidung von Hertha BSC, Bruno Labbadia zu verpflichten, weil er hat, wie gesagt, sehr viel Erfahrung und hat dies auch in Wolfsburg hinlänglich bewiesen.
So ein Trainerwechsel ist immer gut und schön und er wird auch die Weichen stellen. Aber die Tore schießen kann er nicht. Und das ist die Frage immer, was wollen eigentlich die Spieler? Wollen die alle naselang einen neuen Trainer haben und selbst nichts leisten? Das kann es doch nicht sein. Und da muss Hertha BSC ganz schön aufpassen.
Egal ob Jürgen Klinsmann oder Bruno Labbadia, die Hertha ist mit ihrem Big-City-Club-Ansatz auf dem besten Weg, sich das Mannschaftsgefüge und den Vereinsruf auf Jahre zu beschädigen.
So, Reinhold hat mir gerade ein Zeichen gegeben, ich soll einzahlen, ne?
Ja, da war eine wunderbare Formulierung drin, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Ich zahle auch gern mit.
Nein.
Ja, aber vielleicht lassen Sie mal kurz über Bruno Labbadia reden, weil wir
haben schon keine Tore, glaube ich.
Ach, oder? Das war's.
Ja, schießt keine Tore.
Ja, weil dieser Zweifel, der immer so ein bisschen im Raum steht, was Bruno Labbadia betrifft. Also, ich glaube, ich habe es ja zu Beginn gesagt, da hat sich jemand auch verändert. Das muss man ihm einfach mal zugestehen. Dieser Überehrgeiz, der ihn immer ausgezeichnet hat, oder dem auch manchmal im Weg stand, wenn dieses Überehrgeiz ihn auch blockiert hat oder er dann Seiten von sich gezeigt hat, die vielleicht nicht so gut waren. So, das ist, glaube ich, bei ihm ein bisschen weggelebt. Also der Kerl hat auch dazugelernt und ein bisschen mehr Gelassenheit ist dazugekommen. Außerdem hat er auch eine soziale Seite, die ich sehr mag. Die wird ihm da nicht helfen, aber eine kleine Erinnerung in einer Zeit, wo er keinen Job hat, habe ich ihn gefragt, ob er bei uns in unserem Jugendprojekt Nestwerk eine Mannschaft trainieren kann, besteht aus Jugendlichen, die aus Togo kommen, die mit 12 Jahren bei uns in die Organisation gegangen sind, die wir begleitet haben. Und mit 18 haben wir die ganz unten in der Liga einfach mal eingesetzt, haben einen Verein gegründet, der heißt Allstars. Er hat sie betreut. Zweimal sind sie aufgestiegen. Auch das macht Bruno Labbadia. Also ich finde, da hat sich jemand entwickelt. Da ist jemand, einer, der, glaube ich, jetzt...
Weißt du, was er übrigens auch ganz gerne macht? Ja. Er baut gerne, weißt du das? Ist so eine Art Architekt, jetzt nicht nur beim Fußball, sondern auch wirklich. Baut Häuser, baut Wohnungen um. Wir sprechen gleich weiter über Bruno Labbadia, machen einen Spot.
Du musst es wissen.
Ja. So, weiter geht's. Und wir gehen noch mal nach Berlin. Rasmus ist immer noch da. Wie geht's jetzt weiter? Vor allen Dingen morgen ist, glaube ich, Training angesagt und Pressekonferenz, richtig?
Genau, morgen der große erste Labbadia-Tag, Pressekonferenz, natürlich alles zu sehen und zu lesen bei Sport1 und danach dann auch schon das erste Training mit der Mannschaft, aber natürlich, damit da kein falscher Eindruck erwecken werden könnte, natürlich auch hier in Berlin in Kleinstgruppen aufgrund der Corona-Krise.
Also, ihr das Bild ganz weg ist gleich wieder. Rasmus, vielen Dank, schöne Ostern wünsche ich dir.
Mach's gleichfalls. Gut.
Ja, bleib gesund vor allen Dingen. So, Laura, du bist noch mal dran, bitte. Oder hast was Schönes für uns?
Ach so, ich bin schon wieder dran. Ich habe gerade geschlafen. Thomas Müller, auf den wollen wir nämlich schauen. Großes Thema beim FC Bayern gewesen unter der Woche. Endlich ist sie da. Die Vertragsverlängerung hat verlängert bis 2023. Und wenn er diesen Vertrag tatsächlich erfüllen sollte, dann ist er insgesamt 23 Jahre beim großen FC Bayern. Also im Alter von 11 Jahren hat das Ganze angefangen. Und wir wollen uns nochmal den ersten Profiauftritt von Thomas Müller anschauen. Passiert am 15. August 2008 gegen den HSV. Er ist gekommen für Miroslav Klose. Ja, ich muss sagen, also Frisur hat sich gar nicht geändert, glaube ich. Das Gesicht ist vielleicht ein bisschen älter geworden, aber man muss ihm schon lassen. Er wird nicht wirklich älter, ne? Und das zeigt eben auch, wenn man im Netz sich umschaut. Ich habe eine schöne Sache gefunden beim FC Bayern. Das sind eben alle Fotos von Thomas Müller aus den letzten Jahren in unterschiedlichen Trikots. Ja, aber ich glaube, man könnte die Köpfe tatsächlich wahllos austauschen. Viel verändert hat sich da nicht. Und das sagt nicht nur ich, sondern auch viele, die das eben kommentiert haben, sind eben der Meinung, der wird nicht älter, der Müller. Mal gucken, wie lange am Ende dann durchhält. Ja, aber auch die Fakten, die sprechen oder die Daten sprechen definitiv für ihn. 521 Pflichtspiele hat er insgesamt eben für die Bayern bislang bestritten. Dienstältester aktueller Bundesligaspieler ist er damit. Und ja, Titeljagd wird beim FC Bayern eh groß geschrieben. Sie sehen schon, 21 Titel hat er insgesamt mit den Bayern erzielen können. 8-mal Deutscher Meister, 5-mal Pokalsieger, Champions League nicht zu vergessen. Und zuletzt unter Hansi Flick lief es ja auch für ihn wieder richtig rund. Also, die Bayern sind glücklich, würde ich sagen.
Ja, spricht alles für ihn, ne? Mario, vor allen Dingen, wenn man sich nach so vielen Jahren beim FC Bayern kaum verändert, äußerlich.
Ja, vielleicht sollte man mal fragen, was er dagegen macht, was er nimmt. Oder, man hat ja auch lange, du weißt ja selbst, ne, bei Dr. Müller-Wohlfahrt war ja auch, ist ja auch so ein Phänomen. Wenn du denn
was willst du damit andeuten?
Nein, komm. Wir haben ja
früher dass Winnetou auch immer Winnetou geblieben ist.
Ja, wir haben früher auch immer gedacht, ne, ich habe ihn ja öfters mal gefragt, was für Tabletten er dafür nimmt. Ne, hat kein einziges
drauf. Du hättest mal öfters viel in die Praxis gehen sollen damals beim FC.
Ja, ich war.
Ist dir anders gegangen?
Ich war das eine oder andere Mal bei ihm, aber also nicht so oft, klar, aber trotz allem. Aber wenn man die 8 Jahre jetzt nimmt, oder? 12, das ist schon phänomenal. Das,
ja, es das, lebt sich gut beim FC Bayern.
Da meinst du wirklich gerade, er hat nicht ein Haar verloren.
Ja. Mario, du sahst damals, halt, als du aktiv gespielt hast, da sahst du halt schon deutlich älter aus, als du damals warst. Und hast dich jetzt
das quasi, finde ich, ist ein echtes Ostergeschenk, diese Formulierung gerade.
Und hast dich jetzt aber gehalten dementsprechend. Verstehst du?
Ja. Beleidigung.
Was denn Beleidigung? Was denn? Das ist keine Beleidigung. Ich will dir nur sagen, dass du dich auch nicht so maximal verändert.
Ich
fühle mich
total beleidigt.
Nimm ihm sein Geld weg. Ich sag dir,
dass du dich auch nicht so sehr verändert hast.
Also alles gut bei Thomas Müller. Er hatte aber auch eine ganz schwierige Zeit und das hat er jetzt auch mal bestätigt.
Deswegen war da sicherlich die Gefühlslage im Herbst ziemlich angespannt. Da hatte ich jetzt nicht im Sinn, unbedingt im Frühjahr den Vertrag zu verlängern, sondern da ging es eher natürlich aufgrund der Situation, wenn wir jetzt erfolgreich geblieben wären im Herbst und meine Rolle sich nicht verändert hätte, dann hätte auch wahrscheinlich der FC Bayern dann auch damit leben können, sich vielleicht mit dem Gedanken zu beschäftigen, mich dann auch abzugeben.
Wie abhängig ist man als Spieler vom Trainer?
Schon nicht. Natürlich bist du abhängig von ihm, aber andererseits, wenn du deine Leistung bringst, dann sage ich immer, dann spielst du bei jedem Trainer. Norman hat es ja gesagt, das war eine schwere Phase, aber ich glaube, das macht Thomas Müller eben auch aus. Also er hat einen inneren Willen, er wird nicht satt davon, Erfolge zu erlangen und deshalb war es auch der logische Schritt, dass er jetzt bis zum Ende das durchzieht, nicht so nur wie bei Schweinsteiger, der nochmal weggeht, sondern Müller gehört zu Bayern, ja. Er ist der FC Bayern und er wird auch bis zum Schluss das spielen und Stand jetzt hat er es wieder völlig verdient, in den ersten Elf zu spielen und was er halt einfach hat, er ist halt immer fit. Also wir können über Robben reden und wie sie alle heißen oder über Reh, wie schön und gut sie sind. Mhm. Müller spielt einfach jedes Jahr 30 Spiele mindestens in der Bundesliga. Und das ist eben das in seinem Alter. Und ob er jetzt noch seinen Reiterhof aufgeben will, weiß ich auch nicht.
Viele sagen auch Spaß, er kann sich ja nicht verletzen, weil die Muskulatur.
Welchen Muskel soll der sich zerren? Hat auf einer
ja. Was hat Niko Kovac denn falsch gemacht mit ihm?
Du, es gibt Trainer, die haben eine Idee und der passte in seine Idee nicht rein. Das soll es ja geben. Der hat ihn ja nicht aufgestellt, weil er ihm unsympathisch war, denke ich mal. Und dann kam dieses Tweet von seiner Frau und solche Dinge, die dann plötzlich so ein Verhältnis auch so nachhaltig
nicht verstören. Befruchten, wie man so schön sagt.
Mach's doch mal andersrum. Ja. Hansi Flick, glaube ich, wäre nicht so unumstritten jetzt Trainer bis, weiß ich, ins nächste Jahrhundert geworden bei den Bayern, wenn er zum Beispiel Thomas Müller nicht zu einem Neuzugang gemacht hätte. Thomas Müller ist in der Saison einer der besten Neuzugänge, die sie haben. Thiago hat er hingekriegt. Also das sind Spieler, die haben ihre Fähigkeiten, aber es gibt Trainer, die haben eine andere Idee und damit musst du leben und dann geht man halt weg. Nur für ihn wäre es enorm. Ein enormer Schritt gewesen. Vielleicht noch mehr als bei Schweinsteiger. Schweinsteiger hat dann anders geheiratet.
Aber er hat ja ernsthaft drüber nachgedacht.
Aber Thomas Müller züchtet Pferde mit seiner Gattin hier vor den Toren von München. Das wird es so schnell nicht wieder geben. Solche Spieler, die so mit dem Verein und der Region, ich kann das ganz gar nicht hören, diese ganzen Klischees, aber hier, das stimmt so wie sonst was auf einmal.
Man kann es schon vordenken, was nach der Profikarriere mit Thomas Müller passiert. Ich meine, dann wird auch Kahn irgendwann so weit sein und sagen, jetzt habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht. Der ist prädestiniert dafür, später nach seiner Karriere im Verein eine andere Aufgabe zu übernehmen. Deshalb, also wo sollte er hinreiten mit diesem eigenen Umfeld, was Marcel gerade beschreibt? Also das ist gar nicht so vorgesehen bei Bastian Schweinsteiger. Du, es war das Ende der Karriere. Nochmal wirklich andere Sprache, anderes Leben, andere Erfahrung sammeln. Ich finde, es ist bemerkenswert, wie er sich jetzt entwickelt hat in der Halbposition. Da sehe ich Müller sowieso am liebsten und nicht irgendwie auf den extremen Außenpositionen. Ja. Der ist ja so eigen, so besonders wie kein anderer. Er macht da Dinge, die so unberechenbar sind mit diesen Staxen, dass du sie nicht vorhersehen kannst. Und dass Hansi Flick das hingekriegt hat.
Und wie er das hingekriegt hat, müssen wir gleich in Ruhe nochmal besprechen. Ganz intensiv. Weiter geht es mit dem Check24-Doppelpass am Ostersonntag. Und Thomas Müller ist nicht die einzige Personalie, die gerade beim FC Bayern verhandelt wird. Man hat das Gefühl, dass der Rekordmeister zurzeit in Sachen Vertragsgesprächen sehr aktiv ist. Einige Verträge von Leistungsträgern laufen nächstes Jahr aus. Auch der Trend geht ganz klar in nur eine Richtung: Verlängerung.
Eine Unterschrift mit Signalwirkung? Wer unterschreibt als nächstes? Thiago wäre keine Riesenüberraschung mehr, Alaba auch nicht. Schwieriger sieht schon bei Manuel Neuer aus. Der Nationaltorhüter will angeblich einen Rentenvertrag und mehr Geld. Viel mehr Geld. Von 20 Millionen jährlich ist die Rede. Das muss wohl von Torwart zu Torwart nochmal gesondert verhandelt werden. Trotzdem, man wird den Eindruck nicht los. Während andere Clubs in der Corona-Krise erstarren, macht der FC Bayern Nägel mit Köpfen. Gefühlt jeden Tag ein neuer Vertragsabschluss. Der Club ist bemüht, in krisenhaften Zeiten möglichst zügig ein stabiles Kadergerüst zu schaffen. Flick, Müller, Thiago, Alaba oder Trainer, Identifikationsfigur, Spielgestalter und Abwehrchef. Viele Schlüsselpositionen sind schon ziemlich safe. Bayern kann dann in Ruhe abwarten, was im Corona-bereinigten Transfersommer sonst noch geht. Mit Sané, mit Werner, mit Havertz, mit deren zwei oder allen drei. Denn eines zeigen die schnellen Vertragsabschlüsse: Dem Club wird am ehesten zugetraut, Corona gut zu überstehen.
Das ist ja einfach auch wichtig, dass man da eine gewisse Sicherheit hat.
In Krisenzeiten vertrauen intelligente Profis einem solide erwirtschafteten Festgeldkonto vielleicht mehr als großen internationalen Namen mit unsicherer Finanzlage. Wir meinen, Corona hat die Attraktivität des FC Bayern deutlich gesteigert.
Würdest du das unterschreiben, Patrick?
Selbstverständlich. Also gerade bei diesen Vertragsverlängerungen.
Oder war Bayern immer schon
Nein, also der FC Bayern ist rund die Nummer 1 in Deutschland.
Bestandswahrung.
du weißt, dass jetzt die Spieler eben zeitweise nächstes Jahr auslaufen. Das heißt, dieses Jahr wird die Transferpolitik nicht so gewaltig sein wie die Jahre zuvor. Demnach wird auch nicht viel Geld erwirtschaftet bei den meisten Transfers, die ablösefrei ein Jahr später sind. Von daher folgerichtig.
Wir wissen alle nicht, ob es da überhaupt diesen Fußballmarkt alter Zeit wieder geben wird nach der Corona-Krise.
Was glaubst du? Was
sagt dein Gefühl? Ich finde den Weg des FC Bayern sehr richtig, Bestandswahrung. Jetzt dafür zu sorgen, dass die wirklich wichtigen Kräfte da bleiben, jetzt die Verträge klar machen. Da gehört Thiago dazu als Nächster. Ich frage mich, was da bei Neuer abläuft mit dieser Forderung von mehr als 20 Millionen. Weiß das aber sozusagen, man hört es ja nur, aber das ist eine Dimension, die mich wahnsinnig macht, gerade in Corona-Zeiten. Aber ich finde jetzt Flick, Müller, wirklich zu sagen, die wichtigen Personen, die zum FC Bayern gehören, die werden jetzt gesichert, finde ich eine richtig kluge Politik.
Mhm. Ja. Mario?
Ja, ich glaube, um so ein
Corona... Du schmunzelst schon wieder, was ist denn?
Nee, ich finde halt nur, dass das... Das ist ja, wie es so oft schon ist, dass der FC Bayern gerade in solch schwierigen Situationen, man hat ja die letzten Jahre immer so ein bisschen auf den letzten Drücker gewartet und musste dann einen großen Umschwung machen.
Jetzt das stimmt, ja.
Hat man die Zeit genutzt, die schlimme Zeit genutzt, um die Spieler, die Verträge zu verlängern, um dann sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Markt, mehr Zeit zu lassen, um vielleicht auch den Preis von dem einen oder anderen Spieler, der wird sicherlich noch fallen, wird vielleicht auch der eine oder andere Spieler noch billiger werden, wie er es vielleicht...
Du meinst die Spieler, die jetzt noch nicht im Verein sind, logischerweise, die man noch holen könnte?
Genau, die man noch holen könnte. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Havertz auch keine 100 Millionen mehr kostet, dass auch ein Sané wahrscheinlich keine 100 Millionen mehr kostet. Ein Coutinho könnte man theoretisch vielleicht auch für Kleingeld jetzt doch noch behalten. Also auch
was
keine
ist denn Kleingeld?
Ja, ich würde mal so für 30 Millionen, also 80 haben sie, glaube ich, aufgerufen gehabt oder war die Zahl.
Mehr noch, ne? Glaube ich sogar. Ne?
Ich glaube, dass man jetzt sogar vielleicht ihn für 20, 30 Millionen kriegen könnte. Und deswegen macht der FC Bayern wieder genau das, warum er auch in Europa ganz, ganz weit vorne ist. Sie machen in den richtigen Situationen, treffen sie die richtige Entscheidung, die Spieler zu verlängern und, wie gesagt, sich dann auch mal in den Sattel zu setzen, zu sagen, jetzt warten wir mal, unsere Mannschaft steht und wir müssen nicht unbedingt.
Ich glaube auch, du merkst gerade, dass die Bayern wirklich in jedem Bereich sehr, sehr gut aufgestellt sind quasi und auch genau einschätzen können, was jetzt gerade passiert, wie sich der Markt entwickelt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du in der Lage bist, auch so ein bisschen vorauszuschauen, was macht das, was im Moment passiert, mit dem, was in den nächsten 3-4 Monaten auf uns zukommen könnte.
Gibt es denn einen Markt überhaupt in dem Sinne?
Ja, der fährt sich natürlich, oder verändert sich sehr. Ne? Da ist eine Menge Bewegung drin und in die Richtung, dass es den Vereinen entgegenkommt. Deswegen, ich glaube, jeder Spieler, der einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern im Moment in der Tasche hat, unterschreiben kann, der wird das machen. Ja. Das ist eine ganz, ganz starke Umsetzung. Und den Ball werden die Bayern auch spielen oder die Karte werden die Bayern auch spielen und sagen, überleg dir das, lieber David Alaba. Guck gerne, was in Spanien ist. Guck gerne, welche Optionen es in Italien gibt, was in England sein könnte. Bei uns ist das Angebot, das auf dem Tisch liegt. Unterschreibe oder tu es nicht, aber weiß, was dann halt eben im Hintergrund sich abspielen könnte. So auch bei Manuel Neuer. Ne, diese 20 Millionen, das scheint tatsächlich so zu sein, so wie ich es auch gehört habe diese Woche so. Also dieser gerade Thomas Groth als sein Berater ist da vielerorts Thema im Moment, eher kopfschüttelnd, wenn denn über ihn gesprochen wird, weil er wirklich mit einem Angebot da oder mit einer Forderung angetreten ist.
Wo sollen die besten Spieler nicht am meisten verdienen?
Geschluckt werden musste, ja, weil zum einen glaube ich, der FC Bayern ohne Thomas Müller ist eigentlich nicht vorstellbar, wäre schon ein echter Einschnitt ohne einen Manuel Neuer
ist Kapitän.
Ist es zumindest denkbar. Es kommt ja im Sommer auch der Ersatztorwart von Schalke 04. Insofern.
Lass den erstmal kommen.
Aber natürlich ist ein Torwart nie derjenige, der auch die meisten Trikots verkaufen wird, als Beispiel. So, ne? Das musst du schon so ein bisschen einschätzen. Wenn du jetzt dir die drei Spieler in der Mannschaft im Kader raussuchst, die alle Richtung 20 Millionen verdienst und du sagst, da will ich auch landen, da will ich auch hin, dann mag das sein, dass das fordert, was du willst. Aber in dem Moment, wo das rauskommt, musst du auch wissen, was das eben für ein Echo hat und was das dann vielleicht auch mit einem Denkmal wie Manuel Neuer bei Bayern machen könnte.
Eins ist ja klar, das kommt ja nicht von der Manuel Neuer Seite raus, oder?
Nee.
Kannst du dir das vorstellen? Also ist mal ehrlich, ne?
Also, nicht.
Ne? Das muss ja schon Ja, ein bisschen kolportiert werden.
Man muss ja auch, trotzdem, ich widerspreche am Tobi sehr ungern.
Doch, bitte, gerne.
Aber jetzt muss ich es mal machen. Nach wie vor ist für mich Manuel Neuer die Nummer 1 auf dieser Welt. Ist für mich mit Abstand der beste Torhüter. Ist zwar jetzt 34, hat auch jetzt die eine oder andere Verletzung mal gehabt, aber ich gehe mal davon aus, dass Manuel Neuer Minimum noch 3 Jahre auf sehr, sehr hohem Niveau spielen kann. Und deswegen...
Würden klar, die Bayern machen? 3 Jahre würden sie ganz sicher machen. Würdest du ihm 5 Jahre geben mit 20 Millionen
pro Jahr? Ich würde ihm erstmal 3, vielleicht mit einer Option noch geben. Also 3 würde ich mal sicher geben wollen. Natürlich kann man in der jetzigen Zeit, kann man darüber diskutieren, über die 20 Millionen, wenn sie denn aufgerufen waren oder sind. Hätten wir vor 5 Wochen Manuel Neuer gesagt, der fordert oder es gibt einen neuen 3- oder 5-Jahres-Vertrag für 20 Millionen, hätte kein Mensch darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, die 20 Millionen sind berechtigt, der 5-Jahres-Vertrag
also du meinst,
Vertrag
vielleicht der auch. Jetzigen Situation
die geschuldet. Jetzige Situation hat natürlich einen faden Beigeschmack, zu sagen, 20 Millionen sind 1,758 Millionen im Monat, ist natürlich relativ viel, wenn andere arbeitslos werden. Verstehe ich das, aber nochmal, für mich ist Manuel Neuer absolut unumstritten immer noch die Nummer 1 auf dieser Welt. Er soll sicherlich auch mit das meiste verdienen, ob es jetzt am Schluss 20 Millionen sind. Darüber, Marcel,
können wir ja schreiben. Siehst du eher kritisch, ne, die Summe?
Naja, also ich denke nicht, dass jemand hier am Tisch sitzt, der sagt 20 Millionen.
Ja, ja,
das sind obszöne recht, Zahlen, gerade in solchen Zeiten.
Genau.
Aber wenn das jetzt wieder runterdampft, da bin ich ziemlich bei dir. Was wollen die Bayern? Das ist doch klar, dass es gibt ein paar Parameter. Ist er noch gut genug? Ja, der ist der beste Torhüter der Welt. Und dieses Niveau, die Verletzung scheint wirklich nachhaltig, die ja Karriere gefährdend war, Mittelfußknorpel.
Ja, absolut.
Das scheint wirklich ausgeheilt. Der kann dir noch, und wird dir 3 Jahre lang auf Top-Niveau, wird er dir super Leistung bringen. Was die Bayern ja brauchen, denn die haben ja Ziele, die gehen über die von Hertha noch, sogar noch ein Stückchen hinaus, habe ich den Eindruck.
Erstaunlicherweise.
Das also brauchst du Top-Torhüter.
Das muss man sich mal vorstellen.
Bei Nübel weißt du nicht, ob er das, sein Talent bestätigen wird und ob er mehr wird als ein großes Talent. Aber die Bayern waren bei Toni Kroos, glaube ich, mal in einer ähnlichen Situation. Da, als auf dem Markt verhandelt wurde, als die Zahlen bekannt wurden, wusstest du, pass auf, jetzt wird gewaltig gepokert. Ich halte Neuer auch für eine Identifikationsfigur mittlerweile. Das ist der Kapitän, sein Wort hat Gewicht. Das ist für so eine Struktur in so einer Kabine enorm wichtig. Was wollen die Bayern? Oder sagen sie, pass auf, nein, wir brauchen nicht noch einen Verdiener in der Höhe. Das Geld legen wir anders an. Wir vertrauen dem Nübel. Ich denke, dass sie darüber intensiv diskutieren werden.
Aber in der jetzigen Situation, wenn man die letzten Wochen einfach von Nübel nimmt, ist es schwer vorstellbar, dass er Manuel Neuer ablösen kann.
Das habe ich immer gesagt. Ich und das Risiko nochmal bei den Zielen, die du hast, nimmst du dir einen 23-Jährigen, der außer einem großen Talent mir noch nichts gezeigt hat. Das ist kein Vorwurf an ihn. Und der, wenn Neuer bleibt, also das ist nicht schon wieder das Thema.
Aber der Druck, vor allem, Marcel, der Druck wird ja beim FC Bayern noch mal ein Stückchen höher. Ja,
selbstverständlich.
Wie beim FC Schalke 04. Ja, das wird wahrscheinlich Bayern auch abwägen. Ja. Gehen wir dieses Risiko und sagen... Weil es ist ja im Moment keiner da, der auch,
das weiß
wenn Nübel kommt, auch vielleicht noch ein anderer.
Ja. Lass mich noch was anderes sagen, aber auch von der neuen Seite her. Also wenn du pokerst, musst du ja irgendwo auch mal noch ein bisschen einen Ass im Ärmel haben. Sag mir mal den Club, der heute 20 Millionen für ihn außer Bayern. Ich glaube,
dass der eine oder andere Engländer schon dabei wäre, der das Geld für ihn bezahlen würde.
Einer, der aber Champions League gewinnen möchte. Also Manchester City hat einen, den Brasilianer, das glaube ich nicht, dass sie das machen. Chelsea, die ja möglicherweise, Herr Abramovic war seit über einem Jahr nicht in London, weil er nicht nach London einreisen darf. Fand ich, ja. Der sagt, bevor ihr wieder richtig Geld kriegt, klärt das erstmal mit eurer Regierung. Das heißt, und die haben einen für 80 Millionen, diesen Kepa, der auf der Bank sitzt zuweilen jetzt.
Ja.
Also sag mir den Club Real, Die haben sich gerade mit so, das funktioniert mit dem Belgier. Barcelona, da spielt, glaube ich, ein ganz guter Torwart. So, der Stegen.
Also die Top-Adresse,
wo ist sein Poker, sein Blatt?
Genau. Mit dem sag mir den Club, wo der Torhüter auf dem Niveau oder das verdient, was der absolute Superstar verdient. Das ist in Barcelona nicht so. Es ist nun mal einfach das Schicksal des Torhüters auch so ein bisschen. Natürlich verdient ein Messi mehr als ein Torwart in Barcelona. Natürlich verdient bei Bayern auch ein Lewandowski mehr.
Bei den Abwehrspielern genauso, kann ich ja sagen. Die Stürmer kriegen immer mehr die Tore.
Thomas, die Torhüterposition ist nochmal eine andere Position wie ein Abwehrspieler.
Weil davon gibt es viele.
Und jetzt weiß natürlich auch...
Einzelkämpfer fast, ne?
Jetzt weiß aber auch noch Manuel Neuer und seine Berater-Team, Thomas Gold, glaube ich.
Ja, ist, Thomas macht das, ja.
Ist Berater. Die wissen natürlich auch, dass der FC Bayern nicht auch mal so einfach einen Manuel Neuer noch mal kriegt. Nein, es ist auch keiner auf diesem Niveau, ist natürlich auch keiner auf dem Markt, weil alle richtig guten Torhüter sind in den großen Vereinen auch unter Vertrag.
Was ist denn gar nicht das Ass im Ärmel der Vereine, sondern vielleicht der Trainer?
Also wir reden von Hansi Flick, der ihn seit Jahren kennt. Und ich glaube einfach, dass der größte Befürworter ist, Manuel Neuer zu halten. Absolut, Das heißt, sie arbeiten seit Jahren zusammen. Manuel ist ja nicht nur der Torwart, er ist ohne Zweifel der Weltbeste, auch für mich. Ja. Aber welche Prozesse der mit Thomas Müller zusammen innerhalb der Mannschaft bereinigt, wo der Trainer gar nicht ran muss, das ist ja teilweise mit Geld gar nicht zu bezahlen. Die zweite Frage ist, ich will ja nicht Mensch ärgern, nicht nur sagen, hier ist mal 20 Millionen, sondern es wird vielleicht schon einen anderen geben, wie Hernandez oder Schieß mich tot, die in den Etagen schon sind. Und er sagt dann, klar, ich bin Kapitän, ich bin die Nummer 1 der Welt. Why not?
Nein, deswegen ist es ja auch legitim, dass du es probierst.
Klar.
Ne? Wenn man sowas dann an die Öffentlichkeit kommt, musst du eben auch damit leben, dass darüber diskutiert wird und dass es genug gibt, die bei den Summen natürlich sagen, Alter, ne, 1,4 Millionen im Monat.
Brutto.
Da fallen mir schon mal 1-2 Zehn.
Aber es ist 1,4, 1,7. 20 Millionen.
Ja gut, Entschuldigung, das sind die Regionen.
1,5 sind 18 Millionen. Ja.
Und trotzdem hat es eine wirklich eine zynische Seite
in dieser Krise.
Ich finde aber, es ist ja ganz, ganz offenbar. Ich meine, das eine Szenario hat Marcel skizziert. Wo ist der Verein in Europa, zu dem er wechseln kann? Das wissen die Bayern auch. Die werden sich das auch überlegen. Und auf der anderen Seite, was Helmes gerade gesagt hat, hey, wenn die Spieler so wie Hernandez oder Coutinho so viel Kohle kriegen, dann will ich das als Kapitän auch. Das ist das Spiel. Das ist die Zockerei im Moment. Vielleicht noch ein Gedanke zu Nübel. Wir wissen alle nicht, was am Ende da rauskommt in dieser Karriere dieses großen Talents. Sein Manager sagt, macht euch keine Sorgen. Der hat so eine westfälische Dickhäutigkeit. Den lässt das alles kalt. Das ist aber noch nicht bestätigt. Wir haben auch Szenen in Erinnerung beim FC Schalke 04, wo von der westfälischen Dickhäutigkeit nicht zu sehen war. Also das ist.
Und du weißt, die Pavelle, die du bei einem draufkriegst, die solltest du auch halten möglichst.
Und irgendwo schließt sich der Kreis ja auch dann. Guck dir Thomas Müller im Herbst an, wo wir alle sagen, boah, was war los mit ihm, er wollte den Verein verlassen. Naja, es kommt einer wie Coutinho für ganz, ganz viel Geld. Thomas Müller, wissen wir alle, er spielt jede Woche. Unter der Woche weiß ich nicht, wer er trainiert, aber wenn er am Punkt ist am Wochenende, dann funktioniert er und er hat wenig Schwankungen. Kommt ein Coutinho für ganz, ganz viel Geld, wird Woche für Woche in die ersten Elf gesetzt und bringt nicht die Leistung, die die meisten
vermuten. Helmes, wobei da noch der Seelenkater der Weltmeisterschaft das Aussortieren durch Jogi Löw dazu kam. Und wir wissen alle, dass Müller sich da auf dem Platz irgendwie verausgabt hat an Stellen, wo man sich nicht verausgaben muss. Diese Nörgeleien, dieses Gezeter gegen Schiedsrichter, gegen Spieler, gegen Zuschauer. Alle in Sippenhaft genommen für seine Krise. Und das hat dem einfach so viel Energie geklaut. Einfach, da war Müller nicht mehr Müller. Das ist zum Glück vorbei.
Aber ich glaube, er ist so weit und so intelligent, dass er trotzdem noch ein bisschen selektieren kann. Für ihn geht es erstmal darum, am Wochenende zu den ersten Elf zu gehören. Und das war in dem Zeitpunkt eben nicht gegeben, weil eben andere einen Vorzug hatten. Und jetzt ist es eben so, Müller spielt immer.
Man muss auch dazu sagen, er hat ja auch nicht die Form gehabt.
Hat er nicht?
Beim FC Bayern unter den ersten Elf zu sein, muss man ja auch sagen. So, deswegen nochmal, ein Trainer wird immer die besten Spieler aufstellen. Und Niko Kovac hat es wahrscheinlich gesehen, er hat keine Form gehabt, hat ihn rausgenommen, dass dann natürlich auch Thomas Müller dann irgendwo ein bisschen sauer war. Versteht man aber nochmal, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, das Gejammere, ich kann das,
du kannst
ich mag das halt nicht, wenn sie hochgehen und sagen.
Gutes Schlusswort jetzt. Zum Thema Thomas Müller, Manuel Neuer. Das wird uns weiter beschäftigen, natürlich ganz klar. Aber es gibt auch Grund zur Freude. Schauen Sie mal die Bilder hier in Bremen. Ja, es wird wieder trainiert. Man ist wieder draußen. wenn auch in kleinen Gruppen. Das ist alles gleich bei uns. Gibt es was ganz Verrücktes vom Bremer Senat. Reinhold kommt ja aus der Gegend, der kann uns das bestimmt wunderbar erklären. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Alles klar. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass. Und Laura macht weiter mit der Szene der Woche.
Ja, und da gab es richtig gute Nachrichten zu vermelden. Der Ball, der rollt nämlich wieder, wenn auch erstmal nur auf den Trainingsplätzen. In kleinen Gruppen wird also komplett in der Bundesliga trainiert. Zweiergruppen, Dreiergruppen, Vierergruppen. Mehr stehen da allerdings da nicht auf dem Platz. Und eine Mannschaft, ja, die musste ein bisschen länger warten als die anderen Teams, bis sie dann endlich wieder auch auf den Trainingsplatz durften. Und zwar die Bremer Mannschaft. Es brauchte eine Sondergenehmigung des Bremer Senats. Und spätestens, wenn sie die gesehen haben, dann wissen sie auch, warum das ein bisschen länger gedauert hat. 16 Punkte stehen da nämlich drauf. Also wie bei allen Clubs werden natürlich ärztliche Checks durchgeführt, Fieber wird gemessen, gefragt, ob Symptome da sind, ja oder nein. Das müssen aber allerdings alle machen. Und dann gab es zum Beispiel auch diesen Punkt, Punkt 12, um genau zu sein. Da steht drin, allen am Trainingsbetrieb beteiligten Personen ist 2 Stunden vor und nach der Trainingseinheit sowie im Umkreis von 500 Meter rund um die Sportanlage der Kontakt mit Dritten untersagt. Heißt also, Selfies dürfen nicht gemacht werden, Fotos nicht gemacht werden, aber das eben auch nur 2 Stunden vorher und 2 Stunden nachher. Ich weiß nicht, was dann ab 2 Stunden und 1 Minute ist, ob das dann wieder erlaubt ist oder nicht, aber das sind eben die Kuriositäten, die in Bremen momentan das Ganze ein bisschen verzögert haben.
So, Reinhold, du lachst.
Ich finde den Titel dafür großartig, Szene der Woche.
Nein, du bist jetzt gefordert, uns das zu erklären.
Ja, ich lebe in Hamburg, auch wenn ich in der Nähe von Bremen aufgewachsen bin und mich immer noch mit Bremen viel verbindet. Aber ich weiß nur, dass sich da ein Innensenator, der Herr Meurer, gerade irgendwie liest sich gern, findet sich morgens im Weserkurier wieder und ist glücklich darüber. Und hat die SPD, es ist kein Ruhmesblatt jetzt, da in Bremen in den letzten Jahren gewesen. Ich verstehe das nicht, dass irgendwie sich da so ins Rampenlicht zu stellen und dann auch noch so ein 16-Punkte-Plan. Ich meine, das trifft natürlich den Werder-Fan ganz tief. Ab Dienstag geht es ja wieder los jetzt oder richtig los und na, Rätsel, was da passiert ist.
Okay, dann holen wir mal.
Nicht zu verstehen.
Ja, Simon Zoller ist uns zugeschaltet. Simon, hallo, grüß dich.
Der weiß es.
Hallo. Hört ihr mich?
Das rauscht ein bisschen gerade, aber wir haben ja immer ein bisschen Verzögerung. Das ist ganz normal. Wann habt ihr wieder angefangen zu trainieren?
Am letzten Montag haben wir angefangen. Und wie die meisten in Kleingruppen.
Das heißt, wie klein?
Wir sind im Moment in Gruppen. Wir sind da vier oder fünf Gruppen, die da zeitlich einfach nicht in die Fähre kommen. Und ja, jetzt stehen wir auf dem Platz.
Beschreib uns doch mal, wie so ein Trainingstag dann, Tag ist es ja nicht, aber so eine Einheit dann abläuft.
Naja, erstmal versucht man natürlich so wenig Kontakt wie möglich mit den anderen zu bekommen. Es ist viel Technik, viel im läuferischen Bereich, eben erstmal Grundlagen schaffen, wie wir dran gewöhnen nach diesen 3 Wochen, die wir eben nicht auf dem Platz standen. Und wie gesagt, es ist wieder schön, auf dem Grün zu stehen und gegen die Pille zu treten.
Ich muss den Lautsprecher ausstellen.
Du hast irgendwas da an, das hört sich an.
Simon, sag Laura, die soll den Lautsprecher zudrehen. Das ist koppelt.
Wunderbar.
Schöne Grüße an die Chefin zu Hause.
Was du alles weißt, du siehst sie doch gar nicht. Das ist ja Wahnsinn mit dir. Simon, zieht ihr euch eigentlich zu Hause um oder wie muss ich mir das vorstellen? In der Kabine dürft ihr auch nicht in größeren Mengen zusammen sein.
Ja. Nein, wir haben die Trainingsklamotten zu Hause. Duschen auch zu Hause, kommen nur im Auto an und nach dem Training ist dann direkt wieder eben zurück.
Kannst du dir das vorstellen, Patrick? Nee, ne?
Simon, lieben Gruß in die Nachbarschaft. Simon,
danke,
Frage von mir, die Zeit, als ihr alleine trainieren musstet, war ja sicherlich nicht ganz so lang, aber jetzt seid ihr wieder im kleinen Gruppen in der Mannschaft. Ist das jetzt immer noch cool und macht wieder Spaß oder fängt es jetzt langsam an zu kribbeln, dass ihr komplett ins Mannschaftstraining wollt?
Ja, natürlich. Ich glaube, du kennst das ja auch durch Verletzungen, die ich ja auch schon hatte, dass man nach gewissen Wochen einfach dann schon wieder richtig Bock bekommt. Und das Zuhause trainieren, das ist eine gute Kompensation, aber ist natürlich nicht vergleichbar mit Mannschaftstraining, mit den Jungs in der Kabine über Dinge, taktische Sachen durchzuspielen. Aber grundsätzlich erstmal Mannschaftsteam auf dem Platz zu stehen, ist glaube ich, was einem was fehlt in der Zeit.
Wir haben gerade Werder Bremen auch schon gesehen und Florian Kohfeldt, der hat was ganz Interessantes zur aktuellen Situation gesagt.
Ja, ich glaube, zu anderen Zeiten wären das vielleicht Themen für eine Doktorarbeit, weil das schon relativ komplex ist. Also natürlich, das erste Thema ist fast das Schwierigste. Wenn du nicht genau weißt, wann du spielst, eine normale Vorbereitung plant jeder Trainer, ich habe noch keinen anderen gefunden, vom Tag X rückwärts. So gehe ich das zumindest normalerweise an. Und den Tag X gibt's jetzt nicht. Also muss man sich sozusagen andere Anhaltspunkte suchen. Und wir versuchen jetzt wirklich in Blöcken zu denken und haben für uns einen Zeitraum definiert von wann auch immer der kommt, 3 Wochen bis zum ersten Spiel, den wir eventuell, das alles weiß ich nicht, aber eventuell für einen realistischen Zeitraum halten, indem man dann sich konzentriert aufs erste Spiel vorbereitet, im Sinne von einer spezifischen Vorbereitung aufs erste Spiel.
Ja, das ist das Schwierigste vielleicht, Patrick, im Moment, ne? Tag X. Den gibt es eigentlich nicht, ne?
Nee, gibt es nicht. Deshalb auch das.
Ohne Ziel,
dabei, wie auch Simon gefragt, das in den kleinen Gruppen ist jetzt mal ein Schritt von zu Hause weg. Das ist schon eine Erleichterung für die Jungs. Aber Mario, du weißt es auch, das machst du dann eine Woche und dann hättest du gerne schon mal eine Form, wo alle dabei sind. Aber
ich stelle mir das gerade so brutal vor. In kleinen Gruppen immer wieder laufen, erstmal nur laufen.
Das wäre schon mal gar nichts für dich, ne?
Boah,
das ist für mich aber auch nicht. Ne?
Ich hätte wahrscheinlich Corona bis einen Tag vor dem Spielbeginn.
Ja. Meine, wie kann das gehen? Fußball ist Kontaktsport. Was für Überraschungen wird es geben, wenn das erste Spiel stattfindet und sozusagen du das erste Mal wirklich in den Kontakt kommst?
Das stelle ich mir jetzt gar nicht so schwer vor. Ich glaube jetzt nicht, dass da...
Was findest du denn das Schwierigste im Moment?
Nein, ich finde einfach das Schwierige...
Laufen.
Dass man keine Spielform machen kann. Dass halt keiner mal kommt und sagt, so, wir fangen am 9. an, wir fangen am 15. an. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was jetzt auch gesagt werden muss. Oder man sagt, man fängt erst am 1. Juni an. Aber das Ungewisse halt einfach, dass du kein Ziel vor Augen hast, wo du sagst, so, das ist der Stichtag, da wird auf jeden Fall gespielt ohne Zuschauer. Das geht ja sowieso ohne Zuschauer erstmal. So, und da kannst du heute sagen, am 9. Mai spielen wir oder am 15. oder am
11. Mario, aber das ist doch die Königsfrage insgesamt für uns alle in der Gesellschaft. Wann geht irgendwas wieder anders als jetzt? Und das ist, glaube ich, mittlerweile
nicht nur Fußball,
psychisch auch belastend. Es sind nicht nur die Corona-Zahlen, sondern es ist darum, wann kriegen wir wieder unser Leben wieder zurück. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber und die brauchen doch Spielformen. Also Fußball ist doch ein Mannschaftssport. Dadurch habe ich das inzwischen vergessen. Ja. Ist ja so lange her. Ja. Und du spielst in kleinen Gruppen, da spielst du den Ball zu, was auf 10 Meter oder läufst durch Hütchen. Das sind...
Wie willst du das, Marcel, wie willst du das nachher erklären?
Weißt
du, das ist das eine, aber auch natürlich für Kinder, die jetzt im Park da ein bisschen zu zweit den Ball hin und her kicken dürfen, kommt ein Dritter dazu, kommt gleich ein Polizist und sagt, keine Gruppenansammlung. Und dann in der Bundesliga geht's auf einmal, und wenn wir das aufrechterhalten, Kontaktverbot für Kinder, für Jugendliche in den Parks draußen, wie willst du das wirklich vermitteln, erklären?
Ja. Hast du wunderbar schon anmoderiert fast, ne? Dass uns gleich Karl Lauterbach zugeschaltet ist. Den fragen wir das gleich nochmal. Vorher nochmal, Simon, du hast auch eine schöne Aktion ins Leben gerufen. Erzähl uns ein bisschen darüber.
So aus der Kalten. Ich hab mir die Check mit einem guten Kumpel. Bis auf das Ring zu Hause mit wenig zu tun gehabt. Ich habe 2 tolle Partner gewinnen können, die mir die Aktion unterstützen. Es ist relativ simpel erklärt. Du machst unter dem Hashtag Spende deine Trikotnummer, kannst du dein Trikot hochladen. Was mir ganz wichtig war, ist, dass alle mitmachen können, sowohl Thekengruppe, Jugendspieler, sowohl als Profi. So lädst das Bild hoch und spendest eben deine Trikotnummer.
Und du hast
gerne auch mit einer und macht großen Spaß zu sehen, wie groß die Gemeinschaft ist.
Ja, du bist leider ein bisschen schwer zu verstehen.
Ich habe es ganz nah mitgekriegt.
Tobi ist nah dran, genau.
Ich habe das erleben, ne, weil machen sich sehr, sehr viele Gedanken gerade, was sie tun können und so. Zolli wohnt ja da auch in Junkersdorf quasi bei uns, Patrick und mir quasi ums Eck. Da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, hatten überlegt. Es gab ja 2, 3 echt große Spendenaktionen schon für den Fußball.
Zollis Anspruch war da so ein bisschen ja, echt an die Amateure zu denken, an die Basis zu denken. Und kam dann auf die Idee, dass doch jeder im Fußball schon mal ein Trikot anhatte und jeder auch eine Nummer hinten drauf hatte. So kann jeder seine Rückennummer eben spenden. Und das ist dieser Hashtag, der daraus entstanden ist, spende deine Trikotnummer. Darüber haben ohne Ende Leute dann schon in der ersten Woche, ich glaube jetzt sind wir bei über 15.000 Euro oder sowas mittlerweile, was aber wirklich durch Euro-Beträge. Also der eine hat die 2 gespendet, weil er in der E-Jugend spielt und eine 2 auf dem Trikot hat. Der andere hat auch Bundesliga-Nationalspieler dabei, die dann eben aus ihrer Rückennummer 6 2 Nullen hinterhängt haben etc. Da gibt es zwei gute Partner mit GAPFA vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die das über ihre Seiten super unterstützen und den FC Playfair. Da kann man nur jeden anhalten, auch euch. Du hast, glaube ich, die 5 getragen damals in der Regel. Bist sicherlich auch herzlich eingeladen.
Am Schluss die 34 bei Hertha, aber das ist eine andere Geschichte. Das werden wir jetzt heute nicht verdienen. Simon, vielen Dank.
Schöne Sache.
Alles, alles Gute. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und schöne Ostern erstmal. Und ja, wir hoffen, dass wir dich bald wieder auf dem Platz sehen. Tschüss.
Ja,
tschüss.
Vielen Dank.
Und Grüße an die Gattin, soll ich von Reinhold noch mal sagen.
Vielen Dank.
So, tschüss, Simon. Wir machen sofort weiter, machen einen einzigen Spot.
Ja, danke. Geht's
los. Es gibt viele drängende Fragen zurzeit. Zum Beispiel, haben wir den Höhepunkt der Corona-Krise schon überwunden? Wann dürfen die Kinder wieder in die Schule? Wann öffnen Kneipen, Friseure, Restaurants? Wann werden die Ausgangsbeschränkungen gelockert? Und natürlich, wann wird endlich wieder Fußball gespielt? Und wie soll das dann vonstatten gehen? Die Antwort ist nicht leicht. So schaut's aus.
Der Spielbetrieb ruht, aber die Köpfe der Verantwortlichen rauchen bereits. Planspiele und Szenarien werden erstellt, geprüft, verworfen, modifiziert und diskutiert. Corona zwingt die Profiklubs zu einer gemeinsamen Linie. Denn entweder spielen alle oder keiner. So schaut's aus. Aber wann geht's weiter? Diese Entscheidung fällt nicht die DFL, sondern die Politik. Der Fußball bekommt in der Krise keine Extrawurst. Eine Sonderstellung genießt er trotzdem. Fußball ist in Deutschland nicht nur die schönste, sondern auch die wichtigste Nebensache der Welt. Wohlgemerkt Nebensache.
Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel.
Herr Lindner, was ist Ihre Antwort auf Herrn Seifert?
Er hat recht.
So schaut's aus. Stand jetzt könnte, sollte, würde vielleicht am 8. Mai wieder der Ball rollen, ohne Zuschauer. Und nur wenn sichergestellt wird, dass die 36 Profikader Corona-frei sind und bleiben.
Möglicherweise könnte auch eine Lösung sein, dass man sich überlegen muss, diese Personenkreise dauerhaft in einer abgeschotteten Umgebung zu halten.
Mannschaften einsperren, auch wenn kein Verdacht?
Keine Sorge, nicht einsperren. Es geht um ein etwas ausgedehntes Trainingslager à la Malente. Die Älteren werden sich erinnern. WM 74, Sportschule Malente.
Die Legende sagt ja, 74, dass der Uli Höhle ist, Beckenbauer. Ich weiß nicht, ob Günter Netzer dabei war. Irgendeiner war noch dabei. Oder Sepp Maier, die sind hier über den Zaun gegangen und sind mit dem Taxi nach dem Kiez gefahren. So habe ich das gehört, also auf ganz sicherer Quelle.
Das müsste diesmal allerdings unterbleiben. Dafür gibt's heute PlayStation, Internet und vielleicht sogar, wenn er freiwillig mit in Quarantäne geht, auch einen Friseur. So schaut's aus. Jetzt mal ernsthaft, so oder so ähnlich könnten die Geisterspieltage aussehen. Gespielt wird wie bisher von Freitag bis Montag in fast leeren Stadien mit Minimalbesetzung. Selbst Schiri-Beobachter bleiben draußen. Dafür konsequente medizinische Betreuung. Alle beteiligten Spieler, Trainer, Schiris und Betreuer werden vor dem Spiel getestet. Priorität haben erste, zweite, dritte Liga, DFB-Pokal und Frauen-Bundesliga. Und die internationalen Wettbewerbe starten frühestens Ende Juni. Tja, und dann muss jetzt eigentlich medizinisch nur noch alles glatt gehen. So schaut's aus.
Marius, kam gerade Malente vor. Warst du da eigentlich mal?
Ja.
Und? Da willst du aber nicht nochmal hin, oder?
Auf gar keinen Fall.
Du mal? Nee.
Nur von gehört, leider noch nie da gewesen.
Und wie ist das dann mit, du hast gerade eine ganz, ganz gute Idee gehabt, einen Einfall, wollte ich sagen. So,
es wird ja sowieso so sein, dass wir wahrscheinlich viele englische Wochen haben, wahrscheinlich 3, 4 hintereinander. Und was Herr Koch gesagt hat, scheint ja logisch. Die Spieler, und du kennst, oder Patrick, wir kennen es ja, wenn wir Samstag gespielt haben, waren wir 2 Tage die Woche zu Hause, sonst waren wir auch noch im Hotel oder unterwegs. Wenn man doch sowieso weiß, dass man die ersten 14 Tage oder 3 Wochen englische Wochen hat, dann können doch die Spieler auch zusammen in einem Hotel bleiben. Man kann ja ein Hotel auswählen, so wie wir es damals im Limmerhof hatten. Da waren wir auch fast immer alleine im Hotel. was spricht dagegen, wenn man die Mannschaft drei Wochen zusammenlässt? Die fahren ja auch ins Trainingslager. In der Vorbereitung sind sie auch 10 Tage in den USA und 12 Tage in China oder sonst irgendwo. Also spricht doch nichts dagegen. Ich glaube, das würden die Spieler auch akzeptieren, weil sie wissen, sie dürfen endlich Fußball spielen.
Okay, dann nehmen wir doch mal jetzt den Herrn Lauterbach dazu, den ich ganz herzlich begrüße. Er ist SPD-Gesundheitsexperte. Guten Morgen. Oder guten Mittag, muss ich ja sagen.
Hallo, guten Morgen. Hallo.
Hallo. Sie sind ja kein Fan der Geisterspiele. Warum?
Ich glaube, dass es sehr schwer sein würde, solche Geisterspiele also so zu veranstalten, dass die Gesundheit der Spieler geschützt wäre. Durch den Kontaktsport ist die Übertragung von Viren kaum vermeidbar, wenn jemand infiziert ist. Das Ganze wäre nur denkbar, wenn die Spieler quasi vor den Spielen mehrfach also getestet werden, ob sie genetisches Material im Abstrich haben. Dafür müsste dann eine große, sage ich mal, Testbatterie für alle Spieler durchgeführt werden. Und es müsste auch im Wesentlichen die Quarantäne eingehalten werden. Ich kann mir das logistisch zwar vorstellen, ich könnte mir vorstellen, wie es geht. Das also ist kompliziert, aber es ginge. Aber dann muss man natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Wir bräuchten dafür auf jeden Fall eine mittlere fünfstellige Anzahl an Tests, die wir durchführen müssten, die wir also quasi nur nutzen würden, um das zu veranstalten. Das zählt nur für die erste Bundesliga. Die zweite und die dritte Bundesliga oder die Damenbundesliga sind dann noch nicht angesprochen. Und wir sind derzeit extrem knapp mit den Tests. Wir sind derzeit noch nicht einmal in der Lage, jeden Verdachtsfall zu testen. Wir sind auch nicht in der Lage, das medizinische Personal so vorab zu testen, wie es nötig ist. Und wir können ja auch nicht ausschließen, dass sich die also Pandemie wieder stärker meldet, wenn jetzt die Kontaktsperren etwas gelockert werden. Stellen Sie sich folgende katastrophale Situation vor. Wir lassen die Bundesliga wieder anrollen. Es kommt wieder zu mehr Fällen und darüber hinaus geht es uns auch vorne und hinten an Tests und an Material. Das wäre aus meiner Sicht nicht vertretbar, insbesondere auch den Unternehmen gegenüber nicht vertretbar, die ja auch auf Lockerungen warten, wo wir sie nicht in Aussicht stellen können.
Aber wann, oder haben Sie eine Idee, wann wieder gespielt werden könnte? Was ist realistisch aus Ihrer Sicht?
Also ich gebe meine persönliche Einschätzung. Zunächst einmal, ich will gar nicht dazu sagen, ich bin kein Spielverderber, ich bin Fußballfan. Ich schaue die Fußball-Bundesliga, wenn gespielt wird, jeden Samstag in meinem Wahlkreis sind 2 Clubs, der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Ich habe selbst gespielt. Ich war ein sehr ehrgeiziger Jugendfußballer mit geringem Talent. Somit hier spricht kein Spielverderber. Hier spricht jemand, der Fußball begeistert ist. Ich meine es gut in dem Sinne, also nicht negativ oder habe ja auch darüber nachgedacht, wie es ginge. Aber ich glaube, es wäre denkbar, tatsächlich im Herbst, wenn wir genug Tests zur Verfügung haben, dass wir argumentieren können, okay, hier wird niemandem etwas weggenommen. Hier wird niemand gefährdet. Wenn wir auch eine bessere Idee davon haben, wie sicher ist das Ganze? Wenn wir wissen, ob zum Beispiel nach der Aufhebung der Kontaktsperren tatsächlich die also Zahlen der Neuinfizierten nicht wieder hochgehen. Ich persönlich bin gebrandmarkt, ich bin im täglichen Kontakt mit meinen Kollegen und Freunden in New York. Ich habe in den Vereinigten Staaten 10 Jahre gelebt. Ich sehe, wie die Katastrophe sich dort abspielt. Ich habe einfach Sorge dafür, dass wir jetzt zu früh zur Normalität zurückkehren, auch durch den Fußballsport die falschen Signale setzen. Daher wäre meine eigene Empfehlung, im Herbst kann es wieder losgehen, wenn wir die Lage dann im Griff haben.
Eine kleine Anmerkung, Herr Lauterbach, natürlich auch Sonntag Doppelpass gucken. Das hatten Sie, glaube ich, vergessen zu erwähnen, Reinhold.
Entschuldigen Sie bitte, natürlich, natürlich.
Wie siehst du das, Herbst?
Naja, es gibt ja sozusagen jetzt immer wieder diese Meldung, der 9. Mai könnte sozusagen der Neubeginn sein. Lieber Karl Lauterbach, Reinhold Beckmann hier, wer entscheidet das? Wo ist die politische Zuständigkeit? Wir haben das Innenministerium, wir haben das Gesundheitsministerium. Auf der anderen Seite sind natürlich die Gesundheitsbehörden, auch der Kommunen da. Wer entscheidet das? Wie läuft das ab?
Genau, das sind zwei Ebenen, die da zum Tragen kommen. Und zwar zunächst einmal also auf Bundesebene das Innenministerium, das Bundeskanzleramt und somit das Kabinett. Solche weitreichenden Beschlüsse werden normalerweise im Kabinett gesamtlich gestimmt, abgestimmt. Und das Kanzleramt ist da auch dabei, aber federführend ist das Innenministerium. Aber sagen wir auf Bundesebene Innenministerium, Kabinett und Kanzleramt. Und dort wird, sagen wir, eine Lösung vorbereitet, darüber denkt man derzeit viel nach. Ja. Auf lokaler Ebene entscheiden es natürlich die zuständigen lokalen Kommunen, die zuständig sind für die Stadien, in denen gespielt werden soll. Ja. Somit käme das als zweite Ebene hinzu. Und also beide Ebenen müssen im Prinzip sich also aufeinander abstimmen, sonst hat das Ganze natürlich keinen Zweck. Das würden wir aus Berlin leisten können. Also da würde es nicht dann hapern, sondern wir würden zum Schluss mit den Kommunen da eine gemeinsame Regelung hinbekommen. Ich gebe aber meine Meinung frei hier, also bekannt. Also ich halte es nicht für eine gute Idee, jetzt auf den, also auf Mitte Mai also zu spekulieren, weil ich will einfach verhindern, dass der Fußball sich nachher ein sogenanntes Eigentor schießt, dass wir zu der Zeit, wo es ohne dies schwer wird, die Bevölkerung also zu mobilisieren, ohne Kontaktsperren, das einzuhalten, was notwendig ist, damit alles wieder anlaufen kann, wo wir vertreten müssen, wir haben Schwierigkeiten, wir haben zu wenig Masken, wir haben nicht genug Tests, wir haben möglicherweise auch noch immer die Sorge, dass es zurückkommt, dass dann der Fußball zu schnell zur Normalität zurückkehrt und dass dann plötzlich eine Debatte also aufkommt, also wie solidarisch war das von der DFL und von den Vereinen.
Macht denn die DFL Druck auf die Politik im Moment? Was haben Sie für ein Gefühl?
Ja, die DFL macht Druck, das ist ganz klar. Nicht auf mich persönlich, also ich bin persönlich in meinem Wahlkreis, das muss ich sagen, nicht betroffen. Ich finde es fair, sehr fair, dass die beiden Vereine, die bei mir im Wahlkreis die Bundesliga bestreiten, und mir fällt im Moment auch nicht ein, welcher Verein von mir dort bevorzugt wird, aber bei mir wird kein Druck ausgeübt, aber tatsächlich in Berlin kommt der Druck an. Das ist ganz klar, die DFL macht Druck, das ist auch verständlich. Das nehme ich niemandem übel, aber man muss vorsichtig sein. Man muss tatsächlich vorsichtig sein. Hier können wir schnell eine Debatte haben, dass der Druck zu stark ist, dass es zu sehr um Sponsoren geht und um Werbeeinnahmen und zu wenig um die Sicherheit der Spieler und auch zu wenig um die Gesundheit der Bevölkerung in einer solchen Situation.
Wie äußert sich der Druck denn, Herr Lauterbach, aus Ihrer Sicht?
Ja, da will ich nicht aus der Schule plaudern, aber doch, da werden natürlich Gespräche geführt. Da wird darauf hingehabt, wenn Sie verstehen, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte, aber da werden Gespräche geführt, wie hoch die Einnahmenverluste der Vereine wären und wie viele Bürger auf die Spiele warten würden. Hm. Ich persönlich spüre das übrigens nicht, dass sich die Bevölkerung derzeit drängelt. Also es sind mehr die Vereine selbst als die Bevölkerung. Hm. In einem, sagen wir mal, fußballfanaten Umfeld wie Leverkusen und Köln, also bin ich mit den Fans in engem Kontakt und ich spüre, dass die Fans tatsächlich dafür viel Verständnis haben, aber der Druck kommt von den Vereinen selbst. Und da werden Gespräche geführt, das kommt natürlich indirekt auch bei mir an, das ist klar, weil ich da zu den Sicherheitsmaßnahmen gefragt werde, aber nicht alleine, sondern das sind sehr viele. Da darf nicht der Eindruck entstehen, als wenn ich da der einzige Experte wäre, aber der Druck wird ausgeübt, das ist ganz klar. Mhm.
Marcel, Ablenkung ist ja so ein schönes Wort, ne?
Nein, Brot und Spiele. Also ich denke, es gibt doch niemanden, der nicht den Primat von der medizinischen Auswirkungen anerkennt. Also das ist doch das Allererste. Was ist medizinisch und wissenschaftlich verantwortbar? Nur es gibt die physischen Auswirkungen dieser Corona-Krise, aber ich denke mittlerweile auch psychische. Also noch habe ich den Eindruck, wenn man die Umfragen sich anguckt, zieht Deutschland mit. Der Bundespräsident hat das doch gestern in sehr klaren Worten unterstrichen, wie super Deutschland sich an diese Dinge hält. Und zwar nicht nur, weil es Regelungen gibt, sondern auch offenbar eine Solidarität mit den Dingen. Nur ich glaube, Politik, und das wird immer eine Abwägung sein, wir leben nicht in einer Virologie, glaube ich, sondern wir leben noch in einer Demokratie. Es wird auch politische Abwägungen irgendwann geben müssen. Was kann ich tun, damit die Menschen mitgehen, damit diese Solidarität erhalten bleibt und eine die Menschen zu Hause zu halten und ihnen nicht irgendetwas zu geben. Ich sag's mal wirklich platt, Brot und Spiele auch. Auch Spiele. Und da denke ich, wird der Fußball im Fernsehen, Geisterspiele oder nicht, auch eine systemrelevante Position schon haben, denke ich.
Wie sehen Sie die Einschätzung?
Die teile ich nicht. Also ich teile normalerweise die Einschätzungen von Marcel Reif in vielen Punkten, aber hier bin ich einfach ganz anderer Meinung. Diese Einstellung Brot und Spiele, also schaut auf die also Bevölkerung in einer Art und Weise, dass die Bevölkerung unterschätzt wird. Das bedeutet ja im Prinzip, dass man damit zum Ausdruck bringt, die Menschen sind nur bereit, also diese Einschränkungen zu ertragen, wenn wir ihnen also Spiele anbieten, wie das im alten Rom der Fall gewesen ist, wo man sozusagen vom politischen Elend des Tages abgelenkt wird. Das halte ich für falsch. Viele Bürger sind bereit, mitzuziehen, wenn man ihnen gut erklärt, worum es hier geht. Und diese Erklärung wird schwerer, wenn unsere Kinder nicht in die Schule dürfen. Wir werden ja nicht für alle Kinder die Schule komplett öffnen können, wenn auf der anderen Seite in der Bundesliga schon gespielt wird. Die Erklärung wird auch schwerer werden, wenn ich zum Beispiel jemandem sagen muss, ich kann dich jetzt leider nicht testen, weil wir haben die Testkapazität zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gleichzeitig werden aber Zehntausende Fußballer getestet. Diese Einstellung Brot und Spiele, also das ist mehr aus meiner Sicht als etwas. Also ich wünsche mir eine Bevölkerung, die nicht so bei Laune gehalten werden muss in einer solchen, also in einer solchen Situation. Und wir sprechen übrigens auch nicht von einer Bürokratie, sondern tatsächlich, wir tun alles. Das kann ich Ihnen also wirklich aus eigener Anschauung berichten. Wir tun wirklich alles, um Lockerungen zuzulassen. Niemand macht das gerne, was wir hier derzeit machen. Aber wir müssen dankbar sein für das, was wir erreicht haben, dass uns Zustände wie in Italien, Spanien oder in New York bisher erspart geblieben sind. Und wir wollen es nicht gefährden. Wenn solche Spiele dazu führen, dass es wieder lockerer zugeht, dass es zum Beispiel auch Fanansammlungen gibt um die Stadien herum, ich möchte es einfach nicht sehen. Daher bitte ich persönlich auch nochmal um Geduld. Ich bin nicht der Einzige, der zuständig ist, aber meine persönliche Meinung ist, wir brauchen so eine Unterhaltung nicht. Die Bürger können sich auch so unterhalten und kommen über diese paar Monate weg.
Nur ein Halbsatz noch. Also wenn es die Testmöglichkeiten nicht gibt, das bitte nicht unterstellen. Also in dem Moment, wo die Dinge nicht und wieder Abwägung, wenn das ja nicht geklärt ist und ich einem Patienten sagen muss, du nicht, aber dafür Mario Basler, weil der spielen soll nachher, das bitte nicht. Also das bitte nicht unterstellen. Nie
im Leben. Ralf, ich unterstelle das nicht. Das wollte ich nicht unterstellen. Also ich unterstelle das Ihnen nicht. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze. Aber es wird so kommen, dass die Bevölkerung es so wahrnimmt, weil wir sind zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht in der Lage, so massiv zu testen, wie wir wollten, wenn es optimal lief. Insbesondere, wenn wir das normale Leben wieder etwas mehr anlaufen lassen wollen, was wir ja alle wollen. Wir haben auch nicht genug Masken. Also das ist einfach so. Wir müssten mehr Masken zur Verfügung haben von guter, sagen wir, Qualität, OP-Masken. Wenn die Menschen dann sehen, das ist ja nicht jeder Fußballfanat, dass die Fußballer da, ich sag mal, entschuldigen Sie bitte einfache Ausdrücke, aber wenn die Zuschauer dann sehen, für den Fußball wird eine Extrawurst gebraten, dann gibt es Ressentiments, die auch dem Fußball nicht gut tun. Das möchte ich einfach vermeiden. Ich weiß, dass Sie das nicht unterstellen, aber ich kann abschätzen, dass wir in ein paar Wochen immer noch die Situation haben, dass wir nicht jeden testen können, der optimal einen Test benötigen würde. Und wir können auch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht ausschließen, dass die Zahl der Infekte wieder so ansteigt.
Herr Lauterbach, ich zahle mal für die Extrawurst, ne? Wir brauchen ja ein bisschen Geld. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und wir hoffen, dass Sie recht haben, spätestens im Herbst wieder gespielt wird.
Alles klar, ich danke Ihnen. Groß an die Runde.
Jo, tschüss. So, wir machen nochmal eine kurze Pause, dann wollen wir kurz nochmal. Du wolltest bestimmt noch was sagen, Marcel. Ich sehe es dir schon. Nö. Das machen wir gleich. Wir sind nochmal zurück beim Check24 Doppelpass. Marcel hatte gerade eine kleine Auseinandersetzung, eine Diskussion mit Herrn Lauterbach.
Nein, darum wird es gehen. Es wird darum gehen, abzuwägen, was kann man tun. Wir wollen alle Normalität wieder haben, aber was kann man verantworten? Und irgendwann müssen wir ja wieder zurückkommen, denke ich mal. Nur nicht zu früh, das ist Abwägung.
Aber ich möchte nicht in der Rolle stecken.
Ja, ja. Ich muss immer denken, Marcel, dass dahinter, wir haben zu viel über Geld vorhin geredet, über Manuel Neuer, das sozusagen im Kontext dieser Zeit und dieser Frage wiederzustellen, der Bundesliga jetzt das Privileg zu geben, ihr dürft spielen und die dritte Liga und vierte Liga geht gerade zugrunde. Und wie willst du es den Kindern, den Jugendlichen erklären, die draußen im Park nicht spielen dürfen?
Ja, aber ich glaube,
da treten soziale Fragen auf, die kriegst du nicht gelöst. Die kriegst du nicht gelöst.
Ich glaube, wenn du die Bevölkerung fragen würdest, dass Minimum 60% sagen würden, lass den Fußball spielen. Dass wir wenigstens ein bisschen was haben.
Gib mir mal zwei Stunden am Tag, wo ich nicht zwischen Robert-Koch-Institut und der nächsten
Kann auch kein Mensch mehr hören.
Nochmal, ich sage nicht, dass das heute geht. Das wäre unverantwortlich, irgendeinen Druck zu machen. Es sind aber nicht nur ökonomische Dinge. Ich glaube, du wirst die Leute mitnehmen müssen. Wenn sie zu Hause bleiben sollen und sich weiterhin so diszipliniert verhalten, musst du ihnen auch mal etwas anbieten.
Und wir versuchen das jeden Sonntag, diese zwei Stunden,
ein
bisschen was anderes zu machen.
Sehr guter Punkt war, der Druck kommt von den Vereinen.
Du musst zu Laura gehen, bitte.
Und in seinen Augen nicht vom Volk, nicht vom Publikum. Laura, hast du da was zu ergänzen?
Ich habe immer was zu ergänzen. Zum Beispiel, dass dieser Fußballtag noch lange nicht vorbei ist hier bei Sport1. Das ist schon mal die gute Nachricht vorweg. Ab 13 Uhr, also in wenigen Minuten, geht es dann los mit den Doppelpass-Klassikern. Unter anderem mit dabei Franz Beckenbauer. 15 Uhr dann die Fußball-Klassiker. Die gibt es übrigens die ganze Woche, die ganzen nächsten Wochen über. Heute der FC Bayern München im Fokus. 3 Stunden lang schauen wir zurück auf die historischen Momente und Erfolge. Aber wie gesagt, Gladbach, Schalke, Dortmund, das alles natürlich in den nächsten Tagen dann auch noch. Highlights der WM-Geschichte gibt es dann ab 19 Uhr im Anschluss dann auch noch direkt die deutsche Nationalmannschaft mit dem WM-Finale 2014. Also was will man mehr am Ostersonntag?
Danke. Das war's. Ja, prima. Wir sind durch. So, stoßen wir auf die Gesundheit an. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir machen uns jetzt alle wieder auf den Weg. Ne? Die meisten von uns mit dem Auto, muss man an der Stelle sagen. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Frohe Ostern.
Zum Ostern. Bleib Sie gesund, bleib gesund. Laura, du natürlich auch. Vielen Dank. Ne? Und jetzt viel Spaß. Ja, Sie haben ja gesehen, bei Sport 1 gibt es eine Menge zu schauen. Vor allem jetzt gleich mal Franz Beckenbauer, Doppelpass-Klassiker. Bis nächste Woche. Tschüss.